Und Prost, die Herren.
Prost.
Ah, ja, ja, das ist Bob's Burgers.
Prost.
Willkommen den Biertauchern, Folge 189. Wir sitzen da zur Presse in der Westbahnstraße. Wir schreiben den 19.01.2015. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com und heute vorhanden sind
der Horst,
der Gregor,
nach langer Zeit wieder der Johnny.
Yeah. Und wieder mal der Klaus.
Willkommen, Klaus.
Back again. Sehr schön.
Dann frage ich ganz rituell, worüber wollt ihr heute reden?
Also ich habe nur noch Leftovers noch von Weihnachten. Ich werde ein bisschen über den Dr. Katz, den ich schon letztes Mal besprechen wollte, erzählen und über eine andere amerikanische Zeichentrickserie und über ein paar Filme. Und ich habe ein Grafik-Adventure gespielt namens Deponia. Ich glaube, davon habe ich noch nicht erzählt. Und ja, das, so werde ich mich durchschmuggeln und verheimlichen, dass ich keine Technikthemen recherchiert habe. So.
Okay. Ja, ich habe eigentlich schon lange Zeit vergangen, seit dem letzten Mal.
Ah, ja.
Geht eigentlich viel zu erzählen, aber mir fällt nicht so viel ein gerade. Aber auf jeden Fall kann ich von einem neuen Spielzeug berichten, also was ich erst seit gestern habe, das diese 10, was man 10 Euro mit ein bisschen Karton machen kann.
Ja, das ist spannend.
Und ich kann auch kurz erzählen meine Erfahrungen, meine negativen Erfahrungen oder wie es halt waren mit Google Play Store, wenn man rausgeworfen wird, welche Möglichkeiten, wie die Politik von Google ist in so einem Fall und wie das dann mit F-Droid gelaufen ist. Also welche Probleme wir dann hatten, weil Google uns da nicht so wollte, wie wir wollten.
Interessant.
Gut. Klaus?
Nein, ich bin heute völlig themenlos.
Sehr gut. Also zwischen Selfies auch immer gut und gewünscht.
Ich habe einen Roman ausgelesen, nämlich Auswandertag. Autor wird nachgereicht. Seine Polit-Satire.
Aha. Also, okay. Ja, sehr gut.
Ich glaube, nehmen wir so einen Spezialgast, der uns auch etwas mitgebracht hat.
Ja.
Kann
ja
einer von euch ein Foto machen davon? Weil ich habe irgendwie mein Handy total ausgeschaltet.
Mein Handy ist da drin gerade. Also was ich vorher gemeint habe, um 10 Euro und ein bisschen Karton. Ich spreche von Cardboard.
Ja.
Das ist das Oculus Rift auf billig.
Nämlich um einiges billiger, ja, gell? Wie
also viel bekannt, kostet denn das? Das Ganze, es gibt es ab 2,40 Euro. Und dabei ist ein Set, also zur Erklärung, die Hörer sehen es ja nicht, das ist ein Faltset aus braunem Karton, das hat ein bisschen mehr kostet, also so 20 Euro kostet, was bedruckt ist.
Mhm.
Aber normalerweise gibt es auch schon, wie gesagt, auf Amazon zum 2,40 Euro. Das sind zwei Plastiklinsen, vorgestanzte Formen mit Selbstklebeband, also Doppelklebeband, das nur nach Anleitung zusammenstecken muss, dauert genau eine Minute.
Okay.
Und besteht eigentlich nur aus Karton, zwei Plastiklinsen und auf der Seite ist nur so ein kleiner Magnet befestigt, den man hin und her schieben kann. Und vorne stecke ich dann ein Smartphone hinein. Also Voraussetzung ist, du brauchst ein aktuelles, derzeit halt Android-Smartphone.
Und das Ganze schaut aus wie so ein Cookie-Kasten.
Ja, genau, es schaut aus wie so ein kleiner Cookie-Kasten. Da schaut man hinein, sieht man nichts, es ist finster, wenn das Handy abgeschaltet ist. Und wenn man dann entsprechende Applikationen installiert hat, da gibt es mittlerweile ein eigenes SDK dafür, dann kann man eben so ähnlich wie beim Oculus Rift, natürlich mit Einschränkungen, so Virtual Reality-Anwendungen bauen. Und es gibt derzeit noch sehr wenig, muss ich auch dazu sagen, aber als Beispielanwendung war eben ein Viewer für diese Photosphere-Aufnahmen, die ich gerade gezeigt habe. Dann gibt es noch so ein
so Panorama-Aufnahmen, wo man rauf, genau, runter so und links, rechts schauen kann, eigentlich so direkt.
Und man guckt hinein, wo man den Kopf hindreht, dort sieht man es. Was mich, muss ich ehrlich sagen, schon erstaunt hat, ist, wie präzise das funktioniert, weil ich hätte erwartet, dass dieser Lagesensor viel ungenauer ist. Also dass es irgendwie wackelt und zittert und also es ist Tracking, weil ich denke, bei der Rift ist er doch, das ist eine wichtige Komponente oder deswegen auch eine teure Komponente. Und dass es mit einem normalen, also mit dem Nexus 5 so relativ stabil funktioniert.
Da merkt man, dass die Sensoren schon ziemlich gut sein müssen in diesen.
Oder gute Algorithmen, die diese Störungen rausdämpfen. Aber ansonsten ist echt, ich muss sagen, das billigste Gadget mit dem größten Wow-Effekt der letzten Jahre.
Besonders weil es hat eine Trennwand drinnen. Ja, genau. Also du siehst immer nur ein halbes Display mit einem Auge.
Also jedes Auge sieht genau ein halbes Bild. Also wenn man es ohne diese Cardbox, also ohne diese Kartonschacht, diese App startet, dann sieht man einfach zwei Bilder nebeneinander, so ähnlich wie wir machen 3D-Brillen.
Ich überlege gerade, ob man das nicht auch mit so einem Rot-Grün-Filter dann als 3D.
Du brauchst gar keinen Rot-Grün-Filter, weil du hast ja wirklich zwei getrennte Bilder.
Also das heißt, du könntest damit schon 3D.
Na, wenn du Spiele spielst, es gibt ja auch für Spiele APIs dafür, die was dann nicht, das sind Bilder, die sind flache Bilder, die ich gezeigt habe. Aber wenn du jetzt aus einem 3D-Modell, einer 3D-Umgebung renderst, dann kannst du wirklich für beide Augen getrennt rendern. Also und die APIs machen das auch. Ich meine, ich bin kein Spielentwickler und kenne mit Unity nicht wirklich aus.
3D-Smartphone, 3D-Filme oder Spiele gucken.
Ja, und das Einzige ist, was halt fehlt, sind Input. Du hast keine Eingabemöglichkeiten. Das eine ist der Lagesensor, Sprachsteuerung, verwenden Sie auch wirklich. Also es gibt bei, Sie haben einen YouTube-Viewer und dann, wenn man natürlich mit Googles Sprachsteuerung im Backend. Aber
ich kann den Schwachsinn nicht einmal ausschalten.
Ja. Und das zweite, Sie haben einen einzelnen Input-Schalter auf der Seite, habe ich schon vorher erwähnt, so ein Magnet, den man hin und her schieben kann. So, das heißt, dem jetzt als gut ist, aber der verändert das Magnetfeld und das Ding hat ja einen Kompass und der misst, also ich vermute, dass es so funktioniert, dass es durch die Veränderung des Magnetfeldes einfach als binärer Input ist gedrückt oder ist nicht gedrückt. Das ist so, wenn man sich vorstellt, auf der Brille oben ein links Schieße, seitlich. Genau. Das heißt, wenn ich die Brille in beiden Händen vor das Auge halte, also vor den Kopf halte, kann ich links seitlich so diesen Knopf und her drücken.
Damit kannst du zumindest so Bilder oder eine Aktion zumindest.
Genau, setzen. Eine Aktion bei diesem Photosphere View, also zum Beispiel zum nächsten Bild springen. Mhm. Und was auch gibt, also ich habe jetzt ein Demospiel, da ist es so, dass manche haben ein interessantes User Interface gebaut, dass du Dinge ansiehst und dann halt quasi im Raum hast du ein freischwebendes Menü oder du machst einmal einen Klick, dann kommt das Menü, dann schaust du auf einen Punkt hin oder schaust auf den Punkt Exit und klickst nochmal. Oder es gibt auch welche, ich meine, was dieses Ding leider nicht hat, ist ein Strapband, also ein Befestigungsband, ja. Dass man es um den Kopf schnallt. Mhm. Das muss ich manuell vor das Auge halten.
Da kann es gibt man sich sicher auch noch, könnte man sich helfen.
Ja, genau, von einer alten Skibrille oder so in der Band abmontieren. Mhm. Und es gibt auch Spieler, die erfordern, dass du es mit einem Game-Controller über Bluetooth koppelst, dass du halt quasi die Brille auf den Kopf schnallst und dann dich halt bewegen kannst und das Head-Tracking quasi nur die Perspektive macht.
Super.
Geil. Ja. Das sind genau dieselben, also es ist ja dasselbe Gebiet, was auch die Oculus Rift anstrebt. Mhm. Und
das war ja auch das Faszinierende irgendwie daran. Man hat da irgendwie schon so ein Glimpse of the Future, aber es kostet halt nur 2 Euro, sofern man ein Smartphone schon besitzt. Irgendwie.
Ich muss sagen, ich kann es auch nicht vergleichen. Und wie man schon vorher gesehen hat bei den Tests, man sieht die Pixel, weil man ist doch sehr nahe am Display, man hat pro Auge nur den halben Bildschirm zur Verfügung.
Ja.
Und auch wenn das Nexus 5 eine hohe Pixeldichte hat, durch diese Linsen, die man braucht, damit man so nahe auf das Display sehen kann, sieht man doch wirklich die einzelnen Pixel sehr deutlich.
Mhm.
Und aber andererseits immer wenn man gefragt, wozu hat das Handy so hohe Pixeldichte, wenn es die nicht hätte, wäre es eigentlich noch viel ärger.
Mhm.
Es ist einfach ein billiger...
Ja, genau, es ist faszinierend, was alles geht, ja genau, richtig, mit dem bisschen Falkarton und Fantasie.
Aber du brauchst jetzt genau die Linsen,
wird es nicht reichen, dass du nur das halbe Display siehst?
Wenn du das Handy ca. 4 cm vor das Auge hängst, wirst du es nicht schaffen, auf den Bildschirm zu fokussieren.
Dann kannst du nicht zu eng fokussieren, okay.
Du kannst mit dem Auge nicht zu nahe fokussieren.
Das heißt, sonst müsste der ganze Apparat größer sein. Und
genau, 20 du könntest ja auch ein 50 Zoll Fernseher mit großer Pappe.
Ja!
Ah, nichts damit.
Also die Linsen sind quasi normale Fischei.
Ja, das sind, also ich weiß nicht genau. Das sind Plastiklinsen, also sehr mindere, sie schauen nicht sehr hochwertig aus.
Und komplett verschwommen.
Also dieses Set gibt es ja fertig zu kaufen und die ersten waren dann wirklich, der hat geschrieben, dass ein Kinderspielzeugfernglas einfach die Plastiklinsen rausgenommen.
Auch kreativ. Aber wo kriegt man denn das eigentlich?
Also bekannt, das Ding ist ja, also Google propagiert es sehr stark und hat es auch unter dem Namen Google Cardboard. Aber dasselbe ist nicht von Google, sondern die haben die Zeichnungen, wie man das für diese Faltschnitte von Karton halt öffentlich gemacht. Mhm. Und jeder darf das, ich weiß jetzt nicht, welche Lizenz, aber. Und es gibt viele Anbieter, die das anbieten mit verschiedenen Designs. Und was dieser zum Beispiel nicht hat, ist, einige haben vorne eine Öffnung, dass die Kamera vom Handy auch durchschauen kann.
Filmen
alleine ist Fahrt. Augmented Reality.
Durchschleifen die Realität und ein bisschen was drüber bleiben.
So stabil. Terminator. So gut die Kopfbewegung trägt.
Damit könntest du deine Terminator-Sachen
machen. Ich meine, es ist immer noch, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe das nur kurz reingeschaut, weil ich habe ja die letzten Jahre über 100 so Fotos für Aufnahmen gemacht.
Mhm.
Jetzt im Nachhinein finde ich es total cool, dass ich so viel habe, weil die schauen mit dem Ding halt sonst viel, bist mittendrin. Aber wenn du dann 20 Minuten lang nur da reinschaust, und vor allem, ich bin immer das Gefühl, wenn ich oft nach unten schaue, und die Höhe mit meiner tatsächlichen Höhe zum Fußboden nicht übereinstimmt, so wie vorher auf dem Bild am Berg, dann wird es da irgendwie so leicht motion sick irgendwie auf Dauer.
Da kündigt sich das schon an, also, was viele schon jetzt berichten.
Vor allem das ist du hast gemerkt, es reagiert so sehr schnell und ich weiß nicht, wie es auf anderen Smartphones, wenn der Grafikchip nicht stark genug ist, es ruckert doch nach und der Mensch, also der, dein Gleichgewichtssinn merkt er das, wenn sich die, bewegt, die Welt nicht so bewegt, wie du deinen Kopf bewegst, dann merkt er, da stimmt was nicht.
Ich glaube mich zu erinnern, dass bei der zweiten Version von der Rift diese Speiübeleffekte nicht mehr oder fast nicht mehr vorhanden
wirklich,
waren.
Das haben sie nicht bekommen.
Also habe ich zumindest gelesen, ich habe das Ding nicht selber ausprobiert.
Interessant.
Aber da waren einige Tester sehr positiv überrascht, die da 20 Minuten damit aufgesessen sind und es ihnen einfach nicht schlecht worden. Also das müssen wir wirklich halbwegs in den Griff haben.
Also das sind die zwei wichtigen Faktoren anscheinend für Virtual Reality. Es muss schnell reagieren, es muss die Auflösung wahnsinnig hoch sein,
genau, also
damit
das,
du wirklich auch ein gutes Bild hast.
Das Tracking, also es muss wirklich übereinstimmen und es muss quasi verzögerungsfrei sein. Also wenn ich nach unten den Kopf neige, muss sich das Bild genauso bewegen, weil in der Realität ist es auch so.
Also ja. Dann, ja. Ich meine, glaube ich, aber die, ganz werden sie es ja trotzdem nicht wegbekommen, weil es gibt ja auch Leute, die so im Autobus lesen und dann trotzdem diese, und wenn sich was bewegt und es ist trotzdem perfekt
umgesetzt. Beim Autobus ist es genau dasselbe. Dein Körper nimmt Dinge wahr, also du siehst, schaust ins Buch, wenn du liest oder auf dein Tablet.
Starr.
Und hast dauernd denselben Blick, aber die Bewegungssensoren, also deine Gleichgewichtssinn nimmt dauernd Beschleunigungen wahr, die dann nicht mit dem zusammenstimmen, was deine Augen aufnehmen und das kommt dann zum Motion Sickness.
Ich glaube, diese Effekte werden sich wahrscheinlich, keine Ahnung. Man muss das ja mal ausprobieren, aber da haben wir ja schon mal einen guten Ansatz.
Aber wie gesagt, von Android gibt es SDK für das. Die haben ein eigenes Metaflag im Manifest-File, also du kannst angeben, dass deine Applikation eine Cardboard-Applikation ist. Dieser SDK heißt auch Cardboard-SDK, also Android Cardboard, also Karton-API. Also Hommage an den Karton. Und von Unity, ist ja Unity, diese 3D-Game-Engine, gibt es eine SDK, die es dir erlaubt, bestehende Spiele mit, also ich kenne die API nicht, also ja, wirklich mit wenig Aufwand auf Cardboard tauglich zu machen.
Das ist nämlich wirklich interessant.
Und sie haben ja schon länger Smartphones, also beide Plattformen, also die haben ja iPhone und Android schon länger die Version rausgehabt. Also es gibt ja schon einige Unity-basierte Spiele auf beiden Plattformen. Die kann man angeblich, also ich kann es nicht wirklich selber beurteilen, leicht auf Cardboard portieren.
Ja, das ist ja, und hast du schon andere Applikationen außer die Panorama-App ausprobiert?
Ja, ich habe schon einige. Es gibt einen coolen Google Earth-Flugmodus.
Das ist natürlich so.
Du fliegst nämlich dort, wo du hinschaust. Da wird es dann sehr schnell schlecht. Oder aus dem Weltall versuchen, Wien zu finden und so. Und das ist ohne irgendwelche Navigations-, also du hast ja keine Möglichkeit, irgendwas zu suchen, sondern es ist einfach nur so eine also Demo, eine Tech-Demo. Dann ein ganz ein simples Spiel, wo man sich wirklich nicht viel bewegt, also wo man halt die Dinge ansieht und bestätigt, wie ich vorher gesagt habe, das ist User Interface. Aber was ist zum Beispiel total, das ist so eine düstere Atmosphäre und auch nur sehr kurzes Spiel eigentlich, jetzt muss man so zeigen, was geht, aber du bist in einem Raum und es flackert das Licht und dann hast du dann nur meine Taschenlampe, die aber nur begrenzt leuchtet
also
und immer wieder ausgeht.
Ja.
Cool. Und plötzlich schaltet das Licht ein und drehst und hinter dir steht jemand, also wirklich in noch keinem Computerspiel habe ich so einen Schreck gehabt wie. Natürlich muss das Headset, also einen Kopfhörer verwenden, dass du den ganzen Sound hast.
Ja.
Und das Coole ist, bei Unity ist es so, dass die Sound-API sich auch auf deine, also auf Tracking reagiert. Also wenn ich drehe, der Sound kommt zuerst von links und ich bewege mich, dann kommt er von rechts. Also es gibt da wirklich ein sehr, trotz der schlechten Auflösung und Verzögerung, also ich war erstaunt, wie gut das. Also wie realistisch dieses Gefühl ist.
Fürs Horror-Genre. Ja, also fürs Horror-Genre muss das, glaube ich, massiv sein. Es gibt ja auch schon Berichte für den Oculus Rift, die ja Alien gespielt haben, weil das ist auch ein neuer Teil und die da wahnsinnig erschreckt sind. Und es gibt diese beliebte YouTube-Serie, wo sie alten Leuten neue Technologie vorstellen und die interviewen. Und die haben sich ja auch diese Oculus Rift aufsetzen lassen. Und die haben teilweise halt auch so ein Horrorszenario, dunkler Raum und flackerndes Licht und auf einmal steht irgendwas Beängstigendes auf der Wand und die Leute sind jetzt gebeutelt.
Das Ganze macht erst Spaß, wenn es mit einem Stresslevel gekoppelt wird.
Ui, du denkst schon an Elektroschock.
Nee, es gibt da Projekte, ich glaube von der Uni Regensburg war das, vor einem halben Jahr, was da mal was rausgebracht haben. Und zwar analysiert das die Software, wie viel Angst der Spieler gerade hat und macht irgendwie so kleine Testsequenz wie damals Phantasmagoria, so die Richtung.
Das habe ich nie gespielt, davon habe ich viel gehört.
Ja. Das sollte man selbst heute noch nachholen.
Ja, ist gut, das war ein Spiel.
Also für die Mitte 90 bin ich damals wirklich nur noch fasziniert da gesessen. Ja. Quicktime-Player, also ganz furchtbar eigentlich, aus heutiger Sicht betrachtet. Aber vom Feeling her war total extrem. Also sowas hat man schon immer taugt. Nee, und die nehmen wirklich, die messen die Angst und passen das Spiel entsprechend in Angstlevel an.
Ja, hoffentlich haben sie da gute Metriken oder so. Ich würde nicht gerne
also, und
den Herzkasperl getrieben von meinem Spiel.
Naja, eben um das zu verhindern.
Ah, okay. Also Gott sei Dank.
Also das reduziert dann halt einfach ein bisschen mal.
Ein paar Plüschhasen vorbei hoppeln lassen oder so. Obwohl ja. Die sind dann auch beängstigend in dem Kontext. Ja,
ja, ja, und dann gehst du irgendwo Spielzeug kaufen für die kleine Nichte oder Neffen. Ne? Siehst auf einmal lauter Plüschhasen und drehst durch. Also wie gesagt, das in Verbindung mit der Oculus Rift wird sicher... Da stehen uns ein paar sehr hochinteressante Spiele ins Haus.
Ich weiß nicht. Also ich schaue schon gern zu bei Horrorspielen, aber ich bin ein furchtbarer Angsthase oder so. Und ich kann mich auch von Freunden erinnern, die dann auch schon bei Half-Life 2 das Licht andrehen mussten und den Sound abdrehen, damit sie es weiterspielen konnten. Also wenn das dann mit der Oculus riecht.
Ich bin auch so ein Typ, also ich bin nicht so der Gruselfan, weil es mir einfach viel zu sehr reißt. Also ich bin viel zu schreckhaft. Ich gehe das nicht so gern in Kinofilme, wo ich nicht so leicht das Licht aufdrehen kann, was mir zu gruselig wird.
Ja, ich habe auch.
Und das ist mir.
Das ist mir auch zu viel. Ich hab mir ja gekauft ein Horrorspiel im Humble Bundle, Amnesia Machine for Pigs, da geht man durch ein Horrorhaus. Ich habe 10 Minuten gespielt, aber ich bin froh, dass ich es gekauft habe, ich will es glaube ich nicht alleine spielen.
Nee, aber das geilste Spiel in der Richtung, was ich je gespielt habe, das dürfte wahrscheinlich Thief 3 gewesen sein, die Wiege.
Okay, das ist dieses Einbrecher-Stealth-Ego-Shooter.
Genau, der dritte Teil ist schon so 8 Jahre oder so her. Mhm. Nur die Wiege, also stimmungsmäßig, es war nur Hammer.
Ja, jetzt letztes Jahr ein neuer Teil rausgekommen.
Ja, habe ich mir angeschaut, da gibt es auch wieder so eine ehemalige Irrenanstalt, die kommt da relativ nah ran, aber vom Feeling her war es im dritten einfach noch härter.
Okay, das Irrenhaus auch ist ein klassischer
also, Ort. Ich habe da wirklich so Situationen gehabt, grundsätzlich man spielt ja sowas nur nachts, weil am Tag macht ja das keinen Spaß. Und also wo einem wirklich die Schauer über den Rücken jagen und man so überlegt, also sollte man jetzt vielleicht nicht einfach mal ins Bett gehen und am nächsten Tag weitermachen. Macht man natürlich eh nicht, aber
ja, kann man dann schlafen, wenn man dann doch ins Bett geht.
Ja, so 2 Stunden später kann man sich dann schon hinlegen.
Bis wieder der Puls auf normal ist.
Also was ich gerne mit so einer Oculus Rift spielen würde, wäre das Spiel, das habe ich eine Zeit lang gern zugeschaut, Alan Wake, kennst du das? Das ist auch so ein Horrorspiel, so bist du ein Horrorbuchautor oder ein normaler Autor irgendwie und fährst in eine Kleinstadt und es spielt sich halt wie ein Stephen King Film oder so. Aber das Besondere bei dem Spiel, du laufst halt die ganze Zeit im Nacht durch den Wald eigentlich, wenn nicht irgendwelche Cutscenes ist oder was passiert. Und dieser Waldspaziergang ist auch wunderschön. Also mich entspannt das dann auch immer. Und die Monster sind auch nicht so gruselig, weil das sind Zombies und bei Zombies bin ich ja schon mittlerweile schon so abgestumpft. Da fürchte ich mich nicht mehr. Das ist ein Art von Horror, mit dem ich gut kann. Bis auf das auf Dauer natürlich die Schreie ein bisschen anstrengend sind.
Ja. Ja, sehr cool. Ich meine, was ich noch als Beispiel Anwendungen aufzählen kann, was von Google selbst dabei ist, ist ein virtueller Museumsführer, wo du bist immer halt an verschiedenen Punkten. Du hast dann den Audio-Guide im Ohr, kannst du dich rundherum umschauen. Also sie haben Versailles genommen in Paris. Und dann klickst du halt, kommst du in den nächsten Raum.
Schön. Also und dieses virtuelle Museum, was jahrelang postuliert wurde.
Also sie haben ja die Aufnahme. Sie haben ja mit ihren Street View-Aufnahmen, haben sie schon alles digital und das brauchst du noch aufbereiten für sowas.
Super.
Und dann, das sind andere so Tech-Themen. Also wie gesagt, das eine Spiel habe ich angeschaut und dann es sind einige Apps, die sich darauf konzentriert haben, dass du öffentlich verfügbare Panoramaaufnahmen halt zeigen und dann passende Sounds einspielen, dass es noch mehr immersive ist, dass du in der Natur, am Wald, hast dann die Geräusche des Waldes oder ein Wasserfall und du hast das Wasser plätschern und aus der richtigen Richtung. Also es gibt schon ein paar nette Demos, aber so richtig vollwertige Spiele habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt. Aber ich habe noch sehr kurz gesucht, muss ich sagen. Ich habe es jetzt gestern Abend, also in der Post, also bin gestern noch hingekommen.
Mal schauen, also mit der Entwicklung der Smartphones und so. Ja. Und besonders auch gerade in Kombination dann mit der Kamera vielleicht, glaube ich, da können wir es noch gar nicht jetzt ausrechnen, was da alles gemacht werden könnte. Ich hätte ja gern so vielleicht so, dass man das iFixit oder so eine Webseite Daten für so eine Anwendung zur Verfügung stellt und ich schaue dann auf meine Hardware drauf und das kreiselt mir vielleicht gleich die richtigen Schrauben an oder so. Sowas, das hätte ich irrsinnig gern, weil ich verwirre mich dann immer zwischen Schritt 2 und 3 und dann.
Na, also, da wäre zum Beispiel aktuell, als Lösung, aber aktuell ist das Problem, wenn ich es anschaue, so ein Gerät, und über Augmented Reality hat die Software das Problem, wie es das genau trägt, wo das Gerät liegt.
Ja.
Deswegen werden oft solche QR-Codes verwendet. Aber es wäre total einfach, wenn ich sage, iFixit gibt auf seiner Homepage einen QR-Code zum Ausdrucken, bitte befestigen Sie den QR-Code genau an der linken unteren Ecke des Geräts.
Und dann kann sich so orientieren.
Und dann hat es nämlich 100% immer genau das Tracking, wo das Gerät sich hier auf dem Tisch befindet.
Also das ist nicht
und dann kannst du es genau machen.
Genau, weil dann hast du einen Bezugspunkt.
Genau, in der Industrie wird es zum Teil verwendet, dass die, bevor sie Motoren mit ihren Dingen da anschauen, zuerst irgendwo Marker haben, die das Software, weil sie halt sonst nicht so gut könnte, das, also das Realbild zuordnen, wo jetzt genau der Motor ist. Mhm. Einfach halt, man trickst einfach und platziert halt irgendwo einen QR-Marker an einer bekannten Stelle.
Genau, gibt dir einen Orientierungspunkt und dann kannst du das wegrechnen.
Aber coole Idee, also ich glaube, das wird so, das darf mir echt auch dauern.
Ja, das wäre praktisch. Ja. Wenn wir noch einiges sehen, hoffentlich.
Die Herz-OP für zu Hause.
Aua, aua, aua.
Geben Sie den QR-Code links unter die Brustwarze. Nehmen Sie ein Küchenmesser.
Oh, das ist ein Cardboard verkehrt auf.
Es funktioniert. Aua, aua.
Das Cardboard verkehrt auf.
Das dachte schlecht. Ich mir doch noch ins Herz links.
Schaut eher nach lieber aus.
Ja, Dinge, die man nicht hoffen.
Ja.
Vielleicht wird es nur, wenn der Chirurg so anfängt.
Ja.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, so ein bisschen habe ich auch Angst vor solchen Dingen. Keine Ahnung.
Aber ja, das sind aber dann das halt immer unbewusste.
Das spürst du nicht, du machst halt nicht mehr auf.
Das tröstet mich jetzt nicht gerade. Aber ja, du hast recht.
Ich habe nur ein Buch, also wenn ihr was Technisches habt.
Nein, voll nicht irgendwie. Ich habe zwar ein bisschen nachgeschaut, aber es waren jetzt nicht irgendwie so die Meldungen, die mich jetzt irgendwie noch rausgerissen haben dieses Jahr.
Wenn es nicht stört, dass ich nochmal erzähle.
Nein, erzähl.
Nee, ich kann nur erzählen, es ist schon wieder jetzt 2 Monate oder so her, weil ich habe, weil so lange ich darf, ich habe im Jänner eine App in den Play Store gestellt. Mhm. Zwar, und auch, also nicht nur im Play Store, die ist ja auch in F-Droid verfügbar, ist eh unter GPL, aber sichtbar ist ja, also Sichtbarkeit im Android-Universum hat man doch nur im Play Store am meisten. Mhm. Die Bankomat-Karten-Infos-App zum Auslesen der Bankomat.
Genau, also das ist ein NFC-Forschungs-.
Ja, genau, weil ich so gebastelt habe und da wollte ich es halt irgendwie halt einer Öffentlichkeit zugänglich machen. Mhm. Und ich habe jetzt lange nichts gemacht und habe mich jetzt dann letztens damit wieder mehr beschäftigt und habe nur neue Features, also ich habe es nur inhaltlich ein bisschen erweitert, bin draufgekommen, wie man Quick-Karten, das Log-File, also die Logs interpretiert.
Also du hast, kannst jetzt mehr Informationen auslesen.
Ja, aber das war nur so nebenbei, ich hab auf jeden Fall ein neues Update hochgeladen. Also eine neue Version, Entschuldigung, eine neue Version gebildet, habe das neue APK-File hochgeladen. 5 Minuten später kommt eine E-Mail von Google, ja, Notification, your Play-Account, also nicht der Play-Developer-Account, aber diese Application-ID wurde gesperrt.
Mhm.
Und
du bist nicht mehr
wütend. Du hast dann wirklich, das ist ein vorgefertigter Text und das dürfte offensichtlich automatisiert geprüft worden sein, weil so schnell kann das kein Mensch geprüft haben.
Das müssen wir
und nur eine Referenz auf 2 Punkte in der Developer Policy und in der Distribution irgendwas Policy, die sich ja laufend verändern. Also ich bin mit dem Account seit 2009 oder so, oder 2008, also ziemlich viel damit angelegt und so. Also ich habe mich da nicht so wirklich intensiv beschäftigt mit dem Google Play Store. Und habe dann nachgelesen, da drin steht einerseits, dass man keine anderen Zahlungsmittel annehmen darf. Also man muss dieses Google In-App-Payment verwenden. Also ich darf jetzt keine anderen Zahlungswege einbauen.
Und warum verwendet man das dann überhaupt?
Ja, also ich habe überhaupt keine Zahlungsmittel in meiner Applikation. Also ich dann und man darf keine Apps, die zuvor kostenfrei waren, mit einem Update kostenpflichtig machen oder so in der Art, so wie ich es verstanden habe.
Mhm.
Oder man kann es auch gar nicht, glaube ich. Ich weiß, so wie ich nicht verstanden ganz.
Okay.
Aber ich war dann gleich der Meinung, ich meine, vielleicht ist es ein Missverständnis, das was mit Karten, Bankkarten lesen und so, das ist keine Zahlungs-App. Ja? Und das Interessante ist, wenn man so eine Nachricht bekommt, ist die App, also diese Application, die im Play Store gesperrt. Du kannst das in dieser Developer-Konsole, in dieser Web-Applikation, Developer, wo du es published und das Ganze einstellst, kannst nicht mehr darauf zugreifen, ist nur mal ein roter Balken.
Du kannst gar nicht mehr rumklicken drauf.
Du kannst gar nichts mehr machen und du hast nur eine Möglichkeit, also menschlich kannst keinen Menschen erreichen, keinen Service, Support anrufen und du hast nur eine Möglichkeit, du kannst einmal Beschwerde einlegen. Du kannst sagen, erste Frage, sind Sie der Meinung, dass es zu Recht erfolgt ist oder nicht? Also dann probiert, also ich habe es später probiert, als anderen Clip, wenn man sagt, ja, es ist zu Recht, ich glaube, es ist zu Recht erfolgt, da steht, ja, ändern Sie das, also Sie haben noch eine Möglichkeit, das zu ändern und unter einer neuen Application die erneut hochzuladen.
Mhm.
Und ich war dann fix der Meinung, es ist nicht meine Schuld, ja, tschak. Dann hast du genau, also, okay, Ihr Einwand wird geprüft, das ist so Freitext-Feld, wo ihr das reingetippt, das ist keine Payment-Applikation, it's just a technical analysis tool und so weiter. Und am nächsten Tag kommt die E-Mail, also wurde geprüft, wurde abgelehnt, Applikation bleibt gesperrt. Also bitte kontaktieren Sie uns nicht nochmal zurück. Das ist Ende. Ja. Bitte kontaktieren Sie uns nicht mehr, Antworten auf diese E-Mail werden nicht gelesen, Sie haben keine Möglichkeit mehr, jetzt weiter was zu tun. Und
ja, was halt, macht man dann?
Na, ich habe dann halt länger gegrübelt und hätte vorher machen sollen und bin dann zur Vermutung gekommen, dass ich habe irgendwann schon sehr, sehr früh damals, auch gar nicht auf eigener Idee, sondern da haben ein paar Leute gesagt, ich soll es machen, so eine Seite eingebaut, also ein Menü, ein Donation-Punkt, also wo halt dann Bitcoin-Adresse, Flatter und auch ein PayPal-Button eingebunden war.
Na klar, sicher.
Und das heißt, ich habe Zahlungen entgegengenommen, das waren die Donation-Dialoge, also ich habe überhaupt noch nie eine Donation bekommen, also es war völlig hirnrissig und wegen dem bin ich aus diesem Blazer rausgekommen. Also
das war der Grund eigentlich.
Ich vermute, weil ich habe sonst nichts, was irgendwie...
Nicht, dass irgendwie, weil es halt irgendwie mit Bank zu tun hat oder dass die das denen tun. Unsympathisch war.
Nein, es gibt ja eine
Theorien klingen irgendwie logisch, aber wenn man keine Informationen hast du noch herausgefunden?
Nein, es gibt keine mehr Sachen und es gibt aber viele andere NFC-Tools und was ich gemacht habe, ist, ich habe diese, also später dann, als letztes, dann überlegt, ob da nochmal versucht hinzuschreiben, bekommt man keine Antwort. Und dann nach einem Monat, nachdem mir Leute angesprochen haben, warum es nicht mehr im Play Store ist, weil auf F-Droid war es ja noch online. Aber F-Droid kennen auch nicht viele Leute, auch wenn ich mich mal da versuche.
Mhm. Für unsere Hörer, F-Droid ist der open-sourcige App-Markt irgendwie für Android. Kann man sich installieren, kann man von deren Homepage runterladen.
Das ist das einzige wirklich Interessante, weil Google, wie wir gerade gehört haben, braucht eh kein Mensch. Ja.
Und ich find's ganz gut. Nur mit F-Droid würde ich nicht durchkommen, muss ich ehrlich sagen.
Na, eben weil zu wenig auf F-Droid ist. Also auch Aufruf an alle Entwickler, mehr dorthin gewaschen. Und ich hatte ja bisher keinen Kontakt zu den F-Droid-Entwicklern. Die sind wirklich engagiert, die betreuen also ein Repository. Man kann sich da selber mehr einbringen als Entwickler, wenn man das selber auch beeinflussen will. Oder du machst gar nichts und die sind wirklich so ein engagiertes Team und kümmern sich darum. So musst nur, also sie haben halt gebeten, dass du einfach für jede Release einen Tag im GitHub-Repository anlegst. Mhm. Dann kann ihr Bildprozess automatisch den Tag auschecken. Die haben automatische Bildumgebung. Cool. Ein verifizierbare Builds sind es, soweit ich weiß. Also du kannst auch selber das bauen und das kommt mit, also...
Das heißt, du bist nur auf dasselbe, und die kümmern sich darum, dass in F-Droid trotzdem die neueste Version drinnen ist.
Bei F-Droid hast du wirklich die Chance zu prüfen, dass das genau das ist, was dort im GitHub in Source Code gesehen hast. Also wirklich toll. Aber auf jeden Fall, ich war vor der Situation, im Play Store kann ich zwar wieder rein, wenn ich das rausnehme, aber dann muss ich eine neue Applikation hochladen. Ja. Das heißt, ich meine, für mich ist es, ich lebe nicht vom Entwickeln für Android, also das wäre nur Spaß, also so Robin nebenbei. Aber was die Auswirkungen sind, du verlierst alle Bewertungen, das ist seit jenem online gewesen. Damals mit den Medienberichten waren ja da zigtausende Downloads, dass alle Downloads wieder auf null.
Es ist
alles unwiederbringlich weg.
Ja, du verlierst. Was wäre, wenn du nebenbei damit, also wenn du wirklich als Android-Entwickler leben würdest und alle anderen deine Spiele wären dann auch kaputt? Oder
nein, es ist nur diese eine Application, die gesperrt, aber es ist auch eine fette Warnung drinnen, dass du dich nicht spielen solltest. Und ich wäre bislang
nochmal
böse sein. Wenn du nochmals böse bist, ist nicht ganz konkret formuliert, da steht so Waage drin, also dann
sozusagen komplett raus.
Dann können sie deinen Developer-Account sperren. Cool. Und du darfst auch auf keines Fall einen zweiten Account anlegen unter deinem Namen oder so. Ja.
Okay, da
ganz böse. Du musst noch einmal heiraten, aufwendigst, damit du einen neuen Namen kriegst.
Na gut, die stecken halt auch in der Bredouille. Das sind automatisierte Checks und da müssen sie irgendwie, weil es gibt ja das Android-Markt, muss man schon sagen, ist auch sehr verdreckt teilweise. Wenn man einen richtigen Ecken oder einen falschen Ecken sucht, da kommt man wirklich an giftige Software an. Ja.
Na, aber sind wir doch eigentlich froh drum. Ich meine, ich bevorzuge einfach mündige User, die einmal License lesen und einmal schauen beim Installieren, auf was greift denn der Scheißding überhaupt zu.
Also gegen das Walled Garden Prinzip, sondern mehr Freiheit und dann mehr Verantwortung an den User auslagern sozusagen.
Der User hat die Verantwortung, er nimmt es nur nicht wahr. Mhm. Ja. Und sorry für die Ausdrucksweise, aber ja, ist so.
Na, vor allem, ich habe meine App liest Bankkarten. Also du hältst deine Bankomatkarte ans Handy und meine App liest das und du weißt nicht, was die App tut. Ja? Und ich habe extra ganz fett hingeschrieben, diese App verwendet keine Berechtigungen außer NFC, weil die braucht, um die Karte zu lesen und ganz ausführlich, kein Internet und so weiter. Und interessanterweise, das ist den meisten Menschen scheinbar egal, weil es gibt ähnliche Apps, die machen Werbung. Für Werbung brauchen sie Internet beim Mischen, ja. Und Leute halten freiwillig ihre Bankkarten an Applikationen, die Internet vermischen haben und NFC und...
Geil. Ich meine, müssen wir das näher ausführen.
Ja, aber zurück zu F-Droid. Also ich habe dann diese Donation-Dialog entfernt und unter demselben Namen, aber unter einer neuen Package-ID, diese Applikation wieder in den Play Store gestellt. Ist jetzt nach 2 Monaten immer noch dort. Also es war wirklich scheinbar der Grund.
Ja.
Also es wurde halt nicht rausgeworfen. Das heißt jetzt, die Leute, die es damals installiert haben, die haben jetzt noch die alte Version drauf, ohne okay. die neuen Features, bekommen keine Update-Notification oder anderes. Wenn sie im Play Store schauen und nach dem Namen suchen, finden sie die neue. Und wenn sie die installieren, haben sie dieselbe App ein zweites Mal, weil es ist technisch eine neue App. Ja. Und was ich nicht bedacht habe, ich habe das Ganze in GitHub committed und dann auf irgendwann haben wir von F-Droid Leute auch gesagt, ah, wir haben da ein Problem. Ja, weil das letzte Update hat die Application nicht geändert. Jetzt ist es eigentlich eine neue Applikation, das können wir nicht updaten, das geht so nicht. Ja. Also und okay, die haben dann ihnen erklärt, ja, ich bin gezwungen worden, weil Google deppert war und ich heute halt jetzt meine Application, die ich in der Applikation gewalt geändert habe für ja. die zukünftigen Versionen. Und dann sind wir auf die drauf gekommen, es gibt halt derzeit in F-Droid keinen Prozess, um sowas abzubilden, also Updates, also dass eigentlich die Applikation ändert. Und aber sie waren eh total kooperativ und haben überlegt, wie wir das machen. Und ich
habe so einen Präzedenzfall geschaffen. Ja. Witzig, mal hinter die Kulissen von F-Droid zu sehen, dass sie mit so einem Fall noch nicht befasst worden sind. Witzig, ja?
Na, ich habe dann halt eine neue Version, also basierend auf dem letzten alten Stand, eine neue Version mit der alten Package-ID gemacht.
Mhm, ja.
Die haben wir dann in F-Droid gepublished unter der alten Application-ID, die nichts anderes macht als einen Hinweis auf die neue Applikation und das Ganze in einem zwei Sätzen markiert. Lieber User, sorry, wir wurden gezwungen, die Application-ID zu ändern. Bitte installieren Sie aus F-Droid die neue Applikation und den Link dorthin. Und das habe ich dann auch einen eigenen GitHub-Tag angelegt, also einen eigenen Branch für dieses F-Droid-Phase-Out-Version. Und dann haben sie halt speziell den Bildprozessor angepasst. Aber eben, sie haben sich total die Arbeit gemacht, voll kooperativ, weil ich habe da wenig Ahnung, wie das bei F-Droid hinter der Bühne abläuft.
Also die haben das echt unterstützt.
Ja, also die sind wirklich super. Toll, die Leute. Und eben, Google Play Store, nichts und dort so viel Support. Also auch als Entwickler ist man dort fühlt man sich gleich viel besser aufgehoben.
Bei F-Droid jetzt.
Ja, bei
F-Droid, ja. Ich finde es ein super Beispiel für Unterschied zwischen freier Software zu unfreier Software, ne?
Ja. Vergleich jetzt in dem Fall hält nicht ganz, weil der Google Play Store halt mit ganz anderen Massen arbeitet. Das schon wirklich klar. Dann so.
Die Massen glauben sich auch nicht auf freie Software,
sondern. Die Frage ist nur, warum arbeiten alle die ganzen Massen nur mit Google? Ich würde mal behaupten, weil sie erstens nichts anderes kennen und zweitens, wenn man intelligent ist wie ein Backstein, dann klickt man halt einfach auf das Nächste, was gerade zur Verfügung steht.
Ach, das sind so Argumente, das ist genauso, wie man dann argumentiert, warum ist Apple so beliebt. Da tue ich mir total schwer, das so zu argumentieren mit so, die Leute sind so einfach und die lesen nichts und dann nehmen sie halt Google und so. Na, das greift zu kurz. Ich finde, dass die Diskussion kann man führen, aber da muss man sich von diesen Argumenten weit wegbewegen, weil das, weiß nicht, das funktioniert in dem nicht.
Naja, warum verwendet jeder einen Play Store? Weil er auf jedem neuen Gerät drauf ist.
Das ist eine Default-Entscheidung, ja.
Und wenn F-Droid auf jedem Handy vorinstalliert wäre beim Kauf, dann würden viel mehr Leute F-Droid verwenden.
Ja. Es ist auch ein Netzwerkphänomen.
Also es ist leider von Google zu Google. Aber beim ersten Einschalten von einem Bildtelefon dann auch automatisch in eine Benutzerroutine kommen, die einen F-Droid-Account schon mal erzwingt, damit es dann überhaupt mal hinkommt.
Du brauchst bei F-Droid keinen Account, also du kannst anonym dort installieren.
Das ist noch gut. Weiß ich, ja.
Aber ja, wirst du zum Single-User gemacht,
sobald du ein Telefon hast. Du schaltest ein Mobiltelefon das erste Mal ein. Du wirst schon mal geführt, mehr oder minder gezwungen, einen Google-Account aufzumachen. Mhm. Ja, verweigert es mal, da sind einmal die halben Funktionen weg.
Aber das kann man halt Android nicht anlassen. Ich meine, das hat sich Google gekauft, die Bude hat das rausgebracht. Na klar, bringen sie ihre Services raus. Wenn man das nicht möchte, dann muss man als User, dann kann man den zweiten Schritt machen, dann kann man Firefox OS, Yola oder weiß ich nicht. Dann muss man woanders hingehen. Ich meine, das ist ja sowieso.
Also ich glaube, es waren 20 Services, die Google voraussetzt, die bei Android mit installiert werden müssen. Und das ist schon eine ganze Ecke.
Ja, für die Zertifizierung, aber man kann ja die ganzen Custom-ROMs oder so, die können sich ja auch rausnehmen aus dem Programm und dann hast du halt ein Android ohne dem Ganzen. Dass jetzt die Hardware gegen uns arbeitet, dass die Bootloader teilweise weggesperrt sind und dass es uns nicht einfach gemacht wird, unsere Hardware zu customizen, bin ich bei dir ganz anderes Thema.
Thema Bootloader wollte ich gerade noch ansprechen. Aber okay, gut, dann schenken wir uns
das. Ja, ich bin Motorola gebrannt. Ich habe alles durchgemacht, was den Bootloader angeht. Ich hasse.
Ja, aber kann ich verstehen.
Ich habe ein Halbtech-Thema zwischendurch, wenn Sie. Ich habe einen TED-Talk gesehen, und zwar von einem gewissen Herrn Wolfram. Ich habe es nicht genau recherchiert, aber ich vermute, er hat irgendwie zu tun mit der Wolfram Alpha Engine, Mathematik-Webseite und auch zum Teil kostenpflichtige Software. Und dem sein Plädoyer war, ja, der Mathematikunterricht ist total am Boden, weil wir lernen mit den Methoden von vorgestern und mit der Methodologie von vorgestern und so. Und sein Argument war, dass man sozusagen jetzt dank Computern mathematische Konzepte viel früher unterrichten kann und den Calculus, also das händisch Ausrechnen, was sehr schwierig ist, könnte man auch Software überlassen und muss nicht unbedingt unterrichtet werden. Und der, wer sozusagen den mathematischen Geist schulen will, könnte genauso gut programmieren lernen oder lernen. Das, also sein Argument war sozusagen, das ganze Mathematik-Curriculum einmal zu überdenken, ob das heute noch zeitgemäß ist, wie Mathematik unterrichtet und gelernt wird und warum so Wert gelegt wird, auf Rechenschritte manuell zu tun, was dann in der Praxis wenig relevant hat, sondern sein Plädoyer war sozusagen, moderne Software wie eben Mathematiker zu nutzen und moderne Computer und sozusagen mehr mathematisches Denken oder mathematisches, wie soll ich sagen jetzt, mathematische Literacy zu unterrichten, dass du sozusagen mit Hilfe von Mathematik und am Computer Alltagsprobleme lösen kannst, wie jetzt eine Zinsberechnung oder
eben. Musst du nicht dazu auch verstehen, die Konzepte, die hinter diesen
stehen? Ja, und sein Punkt war halt dadurch, dass du jetzt mit der Hand lernst, Quadratwurzeln zu zeichnen, kriegst du das Verständnis nicht. Also er hat Methodologie mit der Zielsetzung und er hat gemeint, die Zielsetzung ist halt immer noch dadurch bedingt, weil halt vor 200 Jahren, wo sozusagen der Mathematikunterricht mehr oder weniger so erfunden wurde, wie er jetzt auch noch abläuft, hat man halt gewisse Sachen erst mit 17 oder so in einer höheren Schulstufe unterrichten können, weil erst dann die Leute mit der Methodik so weit waren, dass sie überhaupt per Hand irgendwas kompliziert ausrechnen haben können. Und jetzt durch die Computer hat sich's umgedreht, meint. Aber du hast jetzt ein Werkzeug, das für dich das Schwierige an der Mathematik, das Mechanische macht, und du könntest dich darauf zu konzentrieren, versuchen, die Anwendung und den Nutzen zu unterrichten, wo er meint, dass es derzeit nur 10% und 90% ist, wie rechne ich jetzt einen Dreisatz aus oder wo schaue ich, und dass die Prüfungen schriftlich sind und per Hand und sowas. Also hat er gemeint, die Mathematikunterricht ist hoffnungslos vorgestrig und gehört von Grund auf überdacht.
Das ist insofern ein guter Punkt, weil ich begonnen habe zu studieren oder so, wurde mir erstmal bewusst, was Mathematik, woraus sich das dann auch noch zusammensetzt. Und dass man eigentlich die
Mathematik. Also du hattest auch eine österreichische Matura mit.
Ja, neusprachlich, also nicht besonders mathematisch, ganz normaler Mathematikunterricht jetzt. Also nicht besonders gehoben, nicht besonders nicht ganz normal. Und
du hattest mitgekriegt, was ein Sinus ist.
Ja. Ich habe das schon alles mitbekommen, aber der Titel einfach Mathematik ist irgendwie viel, könnte man Rechnen nennen,
wenn man das war gleich genau
der Rechnen Punkt. Und auf der Uni ist dann halt aufgefallen, halt die Gesetzmäßigkeiten dahinter und die Zahlenräume und blablabla, was da alles dazugehört, dass da eigentlich
noch. Also du hast auf der Uni dann fundierten Mathematikunterricht bekommen.
Ich bin mir aber jetzt gerade nicht sicher, ob ich den Punkt vertreten würde, dass eine Mischung aus beiden wäre halt gut.
Wahrscheinlich. Weil dieses gibt ja einige Leute, die explizit unterscheiden zwischen Rechnen und Mathematik.
Ja, kann man.
Ich glaube, das ist sinnvoll. Je länger das man mit dem Thema befasst, umso mehr. Muss ich sagen, ja, die haben absolut recht. Ich meine, so mein Background war, ich habe im Laufe meines Lebens zwei Ausbildungen gemacht, nach Hauptschule und so weiter. Also höhere Mathematik war man jetzt auch nicht unbedingt, also trotz Elektronikausbildung, nicht unbedingt so vertraut. Nur wie ich dann mal angefangen habe, die RSA-Theorie und so weiter zu zerlegen. Da steckst du einfach mitten in der Zahlentheorie und dann fängst du einfach mal an, wahnsinnig viel dazu zu lernen.
Ja. Aber das hast du Interesse halber gemacht, sozusagen.
Ja, klar. Ich war einfach nicht damit glücklich, irgendwas zu verwenden, wo ich nicht einmal ansatzweise verstehe, worum es geht. Mhm. Und dann habe ich mir immer mal die RSA-Kryptographie genauer angeschaut. Ich habe es immer nur zur Hälfte nur verstanden. Ich weiß einmal, wo die Grundproblematiken liegen, und das genügt mir für einen Moment. Ich will jetzt keinen neuen Algorithmus entwickeln, das ist nicht meine Zielsetzung.
Schade.
nein, das müsste mir wer bezahlen.
Okay. Wenn ich nur zurück darf zu dem TED-Talk, also was der nicht gesagt hat und was ich jetzt auch nicht so recherchiert habe, natürlich hat Wolfram Alpha natürlich auch jetzt ein Interesse daran, dass das in die Schulen kommt und als Standard-Tool genutzt wird. Und es ist ja nicht so, dass das lokal am Taschenrechner läuft, sondern du musst ja da einen Webservice machen, der dann schnell kostenpflichtig wird, wenn du mehr willst. Also die wollen dann wahrscheinlich Schullizenz verkaufen oder so. Aber das kam in dem Talk nicht heraus. Aber interessant war, es ist ein relativer Hype bei diesen ganzen Online-Lernern über zum Beispiel Khan Academy, dieses große Netzwerk, weil auch sehr, sehr gut ist und so. Ich mag es auch selber sehr. Und der lebt ja daran, dass er zum Beispiel den kompletten Oberstufen-Schulstoff vom Mathematikunterricht digitalisiert hat. Also jeder auf der ganzen Welt kann sich jetzt seine YouTube-Videos anschauen und auch die sehr gut gemachten Testaufgaben dazu. Und da kannst du einfach so deine Mathe-Matura nachmachen oder nachlernen sozusagen oder darauf vorbereiten, weil Mathe ja relativ international ist, also was gelehrt wird.
Besser übersetzbar als andere
und zum Teil Fächer. Auch übersetzbar, genau. Und das Lustige ist, er hat das jetzt indirekt kritisiert, der Wolfram-Typ, indem er gesagt hat, naja, also früher wurde sozusagen mit der Hand gerechnet, damit du dann überhaupt so weit warst, um ein mathematisches Konzept zu kapieren. Mhm. Ja? Und inzwischen kann der Computer rechnen. Und was machen wir? Wir verwenden jetzt einen Computer, damit du am Computer lernst, wie du besser mit der Hand etwas rechnest, damit es dann irgendwann, wenn du 20 bist oder so, das mathematische Konzept. Was aber auch du sagst, du hast erst mit 20 in der Uni dann sozusagen, bist überhaupt auf die Schönheit von Mathe gestoßen oder auf den tieferen Sinn. Und der Typ hat jetzt halt eine kleine Tochter und für die hat er so einfache Schiebe-Web-Interfaces programmiert mit zwei Schiebereglern oder so, wo du halt zum Beispiel einen Kreis in ein N-Eck zerlegen kannst und wieder zurück, dass du halt siehst, aha, wenn ich unendlich viele Ecken habe, wird es ein Kreis. Ja? Und solche Sachen. Und dann ein anderes, was er vorgeführt hat, war, wenn du einen Schieberegler hast und ein Typ springt über einen Cliff, ne? Und wenn du halt den Absprungwinkel und die Geschwindigkeit zu tief machst, der klassische schiefe Wurf, dann stürzt er in den Graben. Ne? Das kannst du mit zwei Schiebereglern machen. Dazu musst du jetzt nicht Vektor rechnen können oder nicht, wie heißt das, Infinitesimalrechnung. Also musst du eigentlich nur den Zusammenhang verstehen, den auch ein Hase versteht, der über den drin springt. Das war halt sein Punkt. Und das finde ich ist schon okay, dass man jetzt überlegt, okay, wir sind im digitalen Zeitalter, vielleicht könnte man den Unterricht jetzt wirklich anders aufbauen und vielleicht auch andere Sachen unterrichten, weil im heutigen Leben musst du vielleicht nicht mehr alles mit Papier und Bleistift rechnen, aber es kommt vielleicht darauf an, dass du kapieren musst, was du überhaupt berechnen kannst und was nicht. Ne? Und er hat auch jetzt nicht gesagt, er will das Handrechnen abschaffen, er hat nur gemeint, es ist eher, es sollte als einen gebührenden Platz haben und nicht 90%.
Man könnte das dynamisch einfach wechseln zwischen dem händischen Rechnen und dem logischen Rechnen. Es gibt schon zwei Teilgebiete, kann ich mich erinnern, die sich dann schon in diese Richtung bewegen. Das ist die Mengenlehre und Gleichungen lösen. Das habe ich auch total gerne in der Mittelschule gemacht. Das war mal so eingängig, so, ach, das X ist oben, das kommt jetzt runter.
Das ist rein Mechanik.
Ja, so genau. Und du kannst jetzt aus dem Plus wird ein Minus und dann geht es auf die linke Seite. Das habe ich. Und das kann man ja dann später beim Programmieren mit variablen Zuweisungen und so. Das ist ja
mein Lieber, habe ich immer geschafft.
Ja. Ja, jetzt hat jeder seine Achillesfersen.
Das war nicht meine Welt.
Weil du sagst, abschaffen des Handrechnen, jetzt ist mir irgendwo gekommen, das hat mir erzählt, also ich kann es nicht verifizieren, man soll es auch jetzt nicht vom Hören sagen.
Ja, genau.
Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht.
Anekdotisches Wissen.
Aber angeblich hat irgendein Land im Norden, Finnland, Schweden, die planen, dass sie in der Volksschule den Schülern nicht mehr die Schreibschrift lernen, also die Schrift, sondern nur mehr die Blockbuchstaben mit der Begründung, wenn nachher schreibt man nur
PC. Ja, kann man auch sagen.
So wie wir haben nicht mehr die Kurrentschrift gelernt und können nicht mehr lesen und den Kindern.
Interessant, ja. Das ist auch wieder so.
Man muss
auch
also sagen, ein gewisses Gefühl, wo man nicht weiß, gell?
So ein, so einordnen.
So ein, dass sozusagen ein Schulfach ausstirbt, ist immer sehr viel langsamer als das in der Gesellschaft. Der Bedarf danach ausstirbt, weil du ja auch das ganze Lehrpersonal hast. Den kannst du nicht sagen, so, tut mir leid, vor 20 Jahren habt ihr euch auf das Falsche spezialisiert, wir brauchen euch nicht mehr. Das plempert sehr langsam aus, das ist auch ein Grund. Man sagt das immer nach den Lateinlehrern, ne? Weil es halt so viele Lateinlehrer gibt und dann gibt es halt auch so und so viele Schulen, die jetzt Latein als Hauptfach oder brauchen. Ja? Also das dauert immer sehr viel länger, wie du sagst, mit der Kurrentschrift. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die Schreibschrift wirklich einmal das Schicksal erleiden wird, dass die Leute, die mit Bleistift schreiben wollen, in Blockschrift schreiben, was wahrscheinlich eher Vorteil wäre, weil dann kannst du es wenigstens lesen.
Das ist in Deutschland derzeit sowieso eine größere Diskussion, wie man auf der einen oder anderen Plattform liest. Also es wird wohl ziemlich drüber diskutiert und es gibt jetzt auch einige Stimmen, die dafür sind, dass Schüler unbedingt Schreibschrift probieren sollen und ihren eigenen Stil finden sollen. Also die Diskussion ist momentan insgesamt ziemlich angetreten, aber schauen wir mal, was bei rauskommt. Das ist ja.
Weil darf ja auch jedes Bundesland seine eigene Schulpolitik machen, ne?
Ja, in Deutschland. Ja, natürlich.
Kann man schön sehen, was sich durchsetzt.
Wäre sonst viel zu einfach.
Ja, das ist auch.
Aber wie gesagt, also gerade Schulentwicklungen sind doch eher Sachen von Generationen und nicht von Monaten.
Ja.
Ja, leider ist alles politische Entwicklungen.
Und noch dazu. Ein weiteres Hindernis in der Entwicklung des Schulsystems.
Genau, das ist der Hemmschuh an der Entwicklung.
Ja, aber das ist so der und der und der ist von der und so.
Ja, gibt's genau.
Nicht mehr
und,
offiziell.
Ja, genau.
Ja, und Landesschule die abschaffen, geht ja nicht, weil da haben wir so viele Leute positioniert, die müssen wir alle einen Platz, irgendeinen Job haben, so kommt mir das vor, keine Ahnung.
Ja, mir fällt es nur persönlich auf, in Sachen Schrift oder so, ich schreibe selten und es ist wirklich anstrengend zu schreiben. Und ich würde mir meine Volksschulschrift...
Du schreibst oder schreibst,
Es ist so, ich habe ganz normale Dateinschrift gelernt und alles zusammengeschrieben und so und irgendwann in der Mittelschule will man ja cool sein und da gewöhnt man sich so eine Blockschriftartige Zwischenschrift an. Die ist eine wahnsinnige Klaue. Also ich kann meine alten Schularbeithefte kann ich kaum selber entziffern. Und auch heute muss ich sagen, also meine Handschrift ist wirklich schrecklich.
Ich schreibe auch so wenig, dass ich merke es total, wenn ich habe mir so ein Reisetagebuch geschrieben, also auf im Urlaub versucht wirklich, und das ist genau total so anstrengend, also noch zwei Seiten vor der Hand habe. Tippen kann ich aber ganzen Tag.
Ich kann auch stolz berichten, dass ich in den 80er Jahren immer, mir wurde ein sehr böses Schicksal als arbeitsloser Krimineller prophezeit, weil meine Handschrift so schier ist. Und damals war noch, ohne Schmäh, das war auch im Betrieb meiner Eltern so, dass ein Bewerber wurde die Handschrift analysiert. Weil jemand, der schön schreiben kann, hat auch einen guten Charakter. Also das war damals wirklich da.
Aber das ist so ein bisschen wie Schädel vermessen oder so.
Ja, absolut. Das hat mich dann auch sehr gefreut, dass dann einmal... auch im Betrieb meiner Eltern einer entlassen wurde, der doch so eine schöne Handschrift gehabt hat. Naja, aber der hat doch so eine schöne Handschrift gehabt.
Kannst du Dvorak, dann bist du...
ja, genau. Aber das sind doch keine Buchstaben auf der Tastatur.
Ja. Plan. Na, Dvorak und warum die QWERTY an...
Oder ja, genau, QWERTY, um es auszublenden. Ja, genau.
Das kam übrigens auch in dem Buch vor, das ich letztes Mal rezensiert habe. Das mit ganz Görms und Stil. Also über menschliche Entwicklung, da hat halt meint er, dass die Zivilisation halt nicht immer das Beste tut. Ein Beispiel ist eben die QWERTY-Anordnung, die definitiv erfunden wurde, damit es weniger Beschwerden gibt, dass die Leute so schnell tippen. Die gibt es halt jetzt immer noch.
Ne? Das ist eine ganz, ganz berühmte Geschichte.
Hast du als Konsequenz auf Neo 2 umgestellt?
Nein, noch nicht, aber ich habe das im Kopf.
Naja, man muss ja überall operabel sein, das ist ja dann schwierig, wenn man...
Neo 2 ist die Tastaturanordnung, die speziell für Coder gemacht worden ist, oder?
Das ist die eigentlich neue Tastaturanordnung, einfach mal nachschauen. Also die arbeitet jetzt aber nicht mit 2 Ebenen, sondern mit 4. Das heißt, du hast die ganzen griechischen Buchstaben mit drauf, du hast die ganzen Sonderzeichen mit drauf.
Und ist das eine UTF-8-Tastatur? Nein, was ist das genau?
Ja, UTF-8 gibt ja nur einen Zeichensatz vor, nicht die Tastatur.
Genau, das sage ich ja nur
wegen Das ist ein Tastatur-Layout
so. Aber sag, was ist das genau? Das ist ein Tastatur-Layout.
Es ist halt einfach ein anderer Treiber im Prinzip.
Okay, aber du nimmst die normale Tastatur und hast einen anderen Treiber?
Genau.
Du musst aber schon aufmalen an die Tasten, was du findest, ne?
Du kannst das auswendig lernen.
Achso, ja. Oder aber ich meine, der Sinn von der Neo-Tastatur ist schon, dass du schneller tippst und nicht
mit der Sinn umgreifen musst. Von der damaligen Tastaturanordnung war, dass man nicht zu schnell schreibt, weil bei den mechanischen hast du halt das Problem gehabt, dass wenn du schneller warst wie die Mechanik, dann haben sie halt einfach mal die Typen verhakt.
Genau.
Und darum hat man das gedrosselt, die ganze Geschichte. Hat eigentlich über die vielen Jahrzehnte super funktioniert. Bis dann irgendwann ein Computer kam und eine mechanische Tastatur oder auch Rubber Dome oder was auch immer. Und die Dinger sind halt einmal schneller. Da verhaken sie halt keine Typen mehr. So, jetzt hat man die Möglichkeit gehabt, schneller zu schreiben. Und vor einigen Jahren haben sie irgendwelche Leute zusammengesetzt und gemeint so, hey,
wie kann man es effizienter machen?
Wie bringen wir die Tastatur so hin, dass wir schneller schreiben können? Und haben das dann eben sprachspezifisch ein Layout entwickelt, mit dem man wirklich deutlich schneller schreiben kann. Das Problem an der Geschichte ist einfach nur, du kommst irgendwo anders hin und du findest dich auf der Tastatur nicht mehr zurecht.
Ja, und das ist ja auch schon bei der QWERTY ganz normal. In verschiedene Sprachen eingestellt ist, man ist froh, wenn gewisse Tasten...
Kurze Zwischenfrage, weiß irgendjemand, warum bei uns das Z und das Y vertauscht ist?
Bei uns ist es richtig, bei den anderen ist es vertauscht.
Abgesehen davon, warum haben es die anderen
falsch? Der historische Grund ist, dass sich die QWERTY durchgesetzt hat. Ich glaube, aus dem Amerikanischen kam das, weil dort die ersten mechanischen waren, obwohl irgendein Südtiroler, glaube ich, angeblich mal eine Schreibmaschine erfunden hat. Und die wurde dann immer national angepasst für die deutschen Sonderumlaute und so. Und da wurden geringe Modifikationen gemacht.
Warum war das Z und das Y? Nein.
Aufgrund des Vorkommens von den Buchstaben.
Ach so,
das ist im amerikanischen Raum natürlich deutlich mehr Y wie im deutschen. Okay. Und,
ja, stimmt.
Und yes. Genauso wie ich habe vor einiger Zeit einmal das zweifelhafte Vergnügen gehabt, eine Distri zu installieren auf dem Raspi mit Grundeinstellung Italienisch.
Flott.
Prima. Ich muss sagen, ich war schwer überrascht, prima, wie viele Unterschiede es da wirklich gibt. Ich habe eine Stunde gebraucht, das Layout umzustellen.
Ja. Was ein italienischer Rootpass auf CS ist, das hast du noch nie wiedergefunden. Kurz komme ich noch zurück
auf nee, gar nicht das, aber es war irre. Irgendeine Debian-Variante oder Scratch-Variante oder was auch immer.
Debian nicht.
Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, was das eigentlich war. Und bis es dann geschafft habe, wirklich das Layout definitiv umzustellen, es war, also ich habe das an dem Tag zweimal gemacht, weil einmal habe ich den ganzen Mist gleich wieder eliminiert und von vorne angefangen. Jetzt beim zweiten Mal hat es genauso lang gedauert. Also italienisches Layout ist noch viel schlimmer. US-Layout, das ist man fast gewohnt, da kommt man noch halbwegs damit halbwegs zurecht, ja. Genau. Aber sobald da dann irgendwer kommt mit italienischem Layout oder irgendwas anderem, was du überhaupt erkennst, da ist völlig vorbei.
Zurückzukommen zum NEOC noch kurz. Du hast gesagt, sprachspezifisch. Das heißt, pro Sprache gibt es auch ein verschiedenes Layout? Oder ist das schon ein Layout für alle Sprachen?
Nein, das ist nicht für alle Sprachen. Ich weiß es vom Deutschen. Ich weiß es aber nicht, welche Sprachen da alles beinhaltet sind.
Okay, aber da wechseln dann auch die Buchstaben an Abhängigkeit von der Häufigkeit der verwendeten Buchstaben, damit es effizient ist.
Ja, klar.
Also cool und
nicht. Weil sonst schreibst du ja wieder langsamer, genau, wenn ständig in der Grundreihe einfach die falschen Buchstaben, ja, hast.
Aber witzig, das zeigt sich eine Charakteristik dieser Grundproblematik. Wenn man es perfekt optimiert, dann sind alle Italiener oder halt alle Deutsche oder so total glücklich. Aber du bist halt dann wenig international, was halt.
Achso, du könntest eine Esperanto-Tastatur machen.
Die für alle gleich.
Jetzt sind wir kommen wieder zurück.
Klassisches Beispiel. Also, nagel ich mir jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass bei Neo 2 es eh in der Grundreihe liegt.
Was auch Sinn macht im Deutschen.
Natürlich. Es ist nun mal blöderweise der häufigste Buchstabe im Deutschen. Und wo liegt es auf der Originaltastatur?
Linker Ringfinger oben.
Na? Eben erste Reihe oben. Gehört da eigentlich für die Taste, die es da am häufigsten benutzt, das macht keinen Sinn, ständig nach oben zu greifen.
Ja, ich meine, die war ja auch genau dazu erfunden, dass du nicht so schnell tippst.
Ich meine, ich kann gar nicht mit 10 Fingern schreiben, muss ich gleich zugeben.
Ja, wer ist der 10 Finger? Da kann man gleich mal durchgehen. Du bist 10 Finger, ihr beide seid
10
Finger.
Ich habe Schule irgendwann mal gelernt und immer wieder verdrängt.
Ich würde sagen, in der Schule gab es diesen Kurs und dann
Ölfass.
Ein Jahr vor uns ist es abgeschafft worden. Ja. Weil da hat das Geld gefehlt, das braucht man nicht und keine Ahnung.
Ich bin so alt, ich habe noch auf der mechanischen gelernt.
Genau, für uns, also die hatten schon elektrische Schreibmaschinen, also keine Computer, sondern diese elektronischen, also mit,
aber das ist auch schon mit Korrekturband.
Ja, genau, also, aber schon Schreibmaschinen.
Sehr langweilig.
Ich meine, ich habe 97 maturiert und habe trotzdem 2,86er in der Schule gehabt. Also das spricht für das Schulbudget von damals. Ja, da ist Windows 95 raus gewesen. Also.
Ich muss sagen, ich wurde 83 als 13-Jähriger, haben meine Eltern mir einen Schreibmaschinenkurs geschenkt und ich war da als kleiner Bub unter lauter erwachsenen Sekretärinnen. Aber das war wirklich das von meiner ganzen problemvollen Schulzeit das Nützlichste von allem. Da habe ich wirklich Maschinenschreiben gelernt.
Es gibt ja freie Trainingsprogramme. Man könnte es ja eigentlich, wenn man wollte man, könnte man das
ich
mal machen.
Ja, weil ich viele
oder spielenderweise, oder? Ja. Typing of the Death ist ja seit Jahren ein Klassiker, oder? Dieses Zombie-Spiel, wo man Sachen.
Nee, also man kann es wirklich selber lernen. Es setzt einfach nur Konsequenz voraus. Und falls aufgrund von dem Blog irgendjemand versuchen will, Leute, schaut einfach nicht auf die eigenen Flossen, da gehört der Blick nicht hin.
Das ist übrigens auch die beste Methode, dass du es lernst, dass du irgendeinen Schal oder ein Tuch auf deine Finger legst und dann tust Tux-Typing oder irgend so ein schönes Tastatur-Lernspiel machen, wo es halt, man hat es eh schnell heraus. Ne? Aber es gibt auch
halt
super audiovisuelle Sachen, wo du Geschichte zu jedem Buchstaben lernst und dann hast du es angeblich garantiert in einer Woche gelernt und so.
Nee, nur das Typing of the Death ist ja auch so ein Lernspiel. Ja.
Nur in dem Moment, wo du anfängst, auf die Finger zu schauen, lernst du das nie. Also da musst du dann wirklich die Härte besitzen und wirklich Blick auf die Vorlage oder sonst wohin, nicht auf den Monitor, nicht auf die Finger, sondern das, was du schreibst, das muss einfach passen.
Ja, das ist halt wirklich schwer. Sagen, ich bin ein bisschen, muss ich gestehen, traumatisiert durch meinen Klavierunterricht.
Ach so.
Da war nämlich die einer der frühen Aufgaben natürlich, oder spät, also späteren Aufgaben. Nach einem halben Jahr oder so wird ja auch Notenlesen dann verlangt und dann vom Blatt abspielen und da schaut man ja auch nicht auf, sollte man nicht
auf seine, nicht
auf seine Hände schauen, sondern aufs Notenblatt. Und
deine Finger haben nicht gewusst, wo das
E ist. Naja, der Erfolg war, dass ich mir alles mit Muskelgedächtnis irgendwie beigebracht habe und die Sachen dann halt quasi auswendig gespielt habe und dann
das so irgendwie gemacht. Du hättest auch nicht mehr aufs Blatt schauen müssen.
Ja, genau. Ich habe diese Noten, über diese intellektuelle Leistung, ich sehe es am Schirm und ich übersetze das, was ich sehe, auf die Finger. Das habe ich dann nicht mehr zusammengebracht. Ist dann aufgefallen bei längeren Musikstücken. Irgendwann geht es dann halt nicht mehr mit dieser auswendig Lernpraxis.
Ja, aber ich meine, beim Klavier hast du immer nur den Vorteil, du kriegst ein akustisches Feedback. Also sprich, wenn es auf die falsche Taste haust, das Höchste. Bei der Schreibmaschine oder am Computer, du kriegst eben kein Feedback. Ja, es klickt. Nehmen wir eine MX3 Blue. Das Ding klickt genau wie bei jeder anderen Taste. Und du siehst halt erst im Endeffekt, dass irgendwie in der Grundreihe um zwei Tasten verrutscht bist. Ziemlich blöde Geschichte.
Ja, das ist natürlich.
Also Akustik, ja, feine Sache. Du merkst wenigstens, ohne hinzuschauen, da liege falsch.
Das sind irgendwie so Designer-Tastatur mit verschiedenen Klicken oder so.
Ich glaube, dass sich einige stimmen. Ich will aber ganz neue Ablauschmöglichkeiten wiedergeben.
Passwort eingeben auf einer akustisch gestimmten.
Ganz schlimm. Ja, okay, verwerf die Idee. Ich habe das niemals
gehört. Aber da sind wir jetzt eh bei einem Thema angelangt, was mir eh schon seit einiger Zeit auf die Nägel brennt. Hat jemand von euch
erfahren? Wir sind alle beim Zweitbier jetzt.
Ja, vielleicht werden es auch noch mehr. Hat jemand von euch Erfahrung mit MX3 Sherry-Tastatur?
Nein. Ich hatte mal eine, glaube ich. Was?
Ich bin jetzt halt am Überlegen, aber ich weiß jetzt nicht, mit welchen Schalter das mir die kaufen soll. Und vor allem, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das überhaupt zutrauen soll, ohne jetzt Probleme mit dem Nachbarn zu kriegen.
Ach so, nachdem
Sherry, die so schön klickt, die
mechanischen Tasten.
Ja, die ist gut, ja. Das ist gut.
Die Sherry Blue hat noch zusätzlich ein akustisches Feedback über den Klick. Und die anderen Varianten haben kein Klick-Feedback, aber die sind trotzdem laut wie Hölle.
Und einen angenehmen Druckpunkt, dass man wirklich auch haptisches Feedback hat, habe ich die Taste jetzt wirklich genau erwischt.
Nicht so waserreiches Plastik.
Wenn man den Laptop gewöhnt oder...
Ich habe überlegen, mir so ein Ding zu holen, aber wie gesagt, also ich bin mir nicht ganz sicher, erstens welche Variante. Ich meine, ich tippe mal auf braun dürfte es relativ ideale für mich sein. Aber
so wirklich jetzt die dunkelbraun, ist das nicht vom Kontrast her oder was?
Nein, die Farben bezeichnen die Charakteristik der Schalter. Und damit man es besser unterscheiden kann, ist, wenn du die Kappen abnimmst, hat der drunter die Farbe.
Aha.
Es gibt, rot-grün-blau, braun, clear oder grau ist identisch und noch irgendein sechste. Also,
das ist das, also die Farbe definiert dann das Klickverhalten der entsprechenden Taste.
Und erst einmal die Anschlagdynamik und nur bei der Blau hast eben zusätzliches akustisches Feedback über Klick.
Oh, ich finde es total nett, dass sich da jemand Mühe macht und sich so viel Liebe ins Detail da reinsteckt, weil es so verschiedene Anschlagcharakteristika hat.
Ich möchte wirklich wieder mal eine gescheite Tastatur haben.
60 Euro bist du dabei. Aber wie gesagt, ich bin seit Wochen am Überlegen, ob ich mir das wirklich antue, weil meine größte Sorge ist einfach, dass wenn ich dann um 2-3 in der Früh irgendwann in die Tasten haue, dass ich ein Problem mit dem Nachbarn habe.
So ein Stealth-Modus.
In einer schalldichten Box, wo du nur die Hände rein
kannst. Zum Muffen, weil du auf den Team schaust.
Das ist akustisch wirklich wieder absurd, oder?
Ja, das stimmt.
Ein Mikro eingebaut und
mit zwei Ohrenstöpseln
dran. Ja, und kurz noch zur Erklärung für die Leute, die das Ding nicht kennen. Die mechanischen Tastaturen gehen eigentlich zurück auf die alten IBM-Tastaturen. Und die Sherry MX3 ist halt jetzt die erste, die es geschafft hat, mit einer wesentlich geringeren Bauhöhe auszukommen. Okay. Also von daher ist die MX3 momentan das Nonplus. Mhm. Und also wer die alten Sherry Glücktastaturen kennt, der Sherry sage die IBM Glücktastaturen, ja, wobei die alten Sherry sind genau das gleiche. Die sind halt von der Bauhöhe relativ hoch. Und die MX3 ist eben die erste, die es wirklich geschafft haben, mit der in Anführungszeichen normalen Tastenhöhe jetzt auszukommen.
Da bin ich gespannt. Ja. Also das ist wieder, was mir fehlt, wenn der Touchscreen ähnlich schönes, gutes, haptisches Feedback wie eine alte, gute mechanische Tastatur bietet. Keine Ahnung, wie ich hinkriege, aber wenn, dann bin ich... Dann steige ich auf ein Tablet um, wo ich nur Display habe.
Tablet?
Ich wollte sagen, erst wenn ich auf meinem Tablet dasselbe gute haptische Feedback habe, wie auf einem guten mechanischen Tastatur, dann kann ich auf ein Tablet tippen.
Ja, so auf Laptop-Richtung geht es doch eh schon, oder? Wenn man wollte, ich will ja nicht oder so, aber dann könnte man sich ja... Naja, da hat ja schon Microsoft schon in die richtige Richtung gedacht, anscheinend auch, wenn sie jetzt keinen Fuß in den Markt bekommen, aber so Convertible finde ich jetzt mal nicht unattraktiv als Denkidee.
Ich hatte letztes Jahr eine Schulung mit einem Kunden und der hat eben so einen brandneuen Laptop gehabt mit so Touch, also was drauf tippst mit dem Finger und das ist dann als erstmal im Mauszeiger hinklitzt. Und das ist super lästig bei einer Schulung, wo du immer sagst, na da müssen sie herklicken, ui!
Und schon
geklickt. So lästig. Ja.
Wenn Sie hier tippen, dann zünden Sie die Atombombe. Aber nicht klicken.
Upsi. Ah ja.
So in der Ordnung. Und auch bei Tastaturen gibt es ja so viele Parameter. Also bei mir, also ich hätte ja auch gern eine Tastatur. Und ich habe jetzt gesehen von irgendeiner Firma, die hat beworben, dass sie abwaschbar ist, die Tastatur. Und es gibt ja diesen Trick, ja, wenn eine Tastatur ziemlich alt ist und nicht mehr sehr viel wert oder so und hygienisch ist, genau, automatisch, einmal versuchen, in den Geschirrspüler zu geben und einmal durchzuwaschen, da hast du Chancen, dass es funktioniert.
Aber vorher tust du dass sie nachher
wieder funktioniert.
Ohne dass du es jetzt rausnimmst, die Elektronik?
Ich habe die ganze Tastatur. Zweimal ist es mir geglückt, zweimal ist es mir kaputt gegangen.
Wie viel Grad? Welches Geschirrspülmittel?
Gibt es Tipps? Ich kann den Tipp geben, auf jeden Fall nicht 60 Grad, das habe ich mich nicht getraut. Noch dazu, selbst wenn es bei 60 Grad überwindet, eine Billigsdorfer Tastatur verliert dann die Beschriftung oben
im Wasser. Das ist eine Profi-Tastatur.
Ich wollte gerade sagen, wer braucht Beschriftung?
Ja, genau. Dann macht man sie erst wirklich cool.
Abgesehen davon, Sherry-Tastaturen, das sind Laserbeschriftungen, die kannst du wochenlang im Wasser versenken, sucht da irgendeine Temperatur aus, bevor es irgendwann verdampft. Das ist vollkommen wurscht, also die Dinger gehen nicht runter. Ja. Die schafft nicht einmal das Dolmen.
Warum nicht? Also bessere Tastaturen, also wenn es selbst bei Gitarren und andere Input-Devices wird so viel gefeilt, dann warum nicht auch bei diesen?
Ich wollte nur sagen, wenn wir langsam zum Thema schöner Leben gehen, ich habe noch die Pinguine von Madagaskar, wollte ich Ihnen letztes Mal erzählen.
Ah ja, genau.
Eine kleine Beobachtung, möchte ich kurz einwirken. Dieses Cardboard-Ding liegt schon ganze Zeit vor unserem Tisch.
Ja.
So mit dem, also mit, dass die Linsen nach oben schauen, also wo man reinguckt. Und ich sehe gerade, die Linsen sind jetzt so. Das ist ja Flugzeugmodus, das Handy, ja. Aber die Linsen sind ja so, dass sie ja das genau fokussieren auf der Höhe, wo das Handy drin ist, wo der hintere Karton ist, wenn kein Handy drin ist. Und ich schaue da rein, das fokussiert nämlich ganz genau die Lampe von da oben rein. Und ich stelle mir vor, was ist, wenn ich das im Freien in die Sonne lege? Ich empfehle da eher gerade allen Leuten zu kaufen. Entweder du zündest dein Haus an.
Also ich würde mal sagen, man sollte das eindeutig ausprobieren und einmal mit der Kamera dokumentieren.
Also ein Nexus 4.
Das gibt auf jeden Fall viele Klicks, das kann ich
aber
schon sagen.
Bis das nächste Mal entsprechendes Sonnenlicht hast, ich glaube, da müssen wir noch ein paar Monate warten.
Machen wir einen Biertaucher in Australien.
Aber bis dahin empfehle ich allen Cardboard-Besitzern, das Gerät hinzulegen.
Safety first, unser altes Motto.
Also was mir jetzt bei dem Ganzen fehlt, so als Konstruktionsfehler, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Derzeit ist das so, du hast es vor den Augen und das Handy liegt vertikal vor dir, also du schaust drauf. Mhm. Ne? Und ich hätte jetzt gern, dass das irgendwie horizontal von dir liegt, also sozusagen auf Nasenhöhe, flach, und da drin so ein Halbspiegel ist, dass du sozusagen zur Hälfte dein Handy siehst und dann mit irgendeinem anderen Schalter zur Hälfte aber auch geradeaus durch das Google durchgucken kannst, damit du immer mit einem Knopfdruck wischen kannst zwischen
zwischen Echtwelt und virtueller Welt.
Ja. Das nennt man Spiegelreflex.
Ja, das wäre das, was ich jetzt dringend bräuchte.
Wie du, falls du es auf dem Gehsteig auf dem Weg in die Arbeit verwenden willst, dass du
umschaltest kurz auf die Realität.
Ja,
ganz schlimm ist, wenn beides gleich ist.
Weil es einfach anstrengend ist, die Echtwelt jetzt nur durch die Kamera vom Handy zu sehen. Sondern
nein,
dass du
Das sehe ich völlig anders. So wie vorhin schon angesprochen, da gibt es die Varianten, wo die Kamera vom Handy mitverwendet wird, damit es komplett in der Augmented Reality ist.
Ja.
Das macht auf jeden Fall mehr Sinn, wie das zu switchen.
Macht mehr Sinn, meinst
du? Mhm. Weil da habe ich ein Bild und ansonsten schalte ich zwischen zwei verschiedenen Bildern um.
Mhm.
Ist irgendwie, glaube ich, kontraproduktiv.
Ich habe eher mal mit Lagerarbeitern geredet in einem Autokonzern, hochmodern, und die haben mir erzählt vom AUG. Also das dürfte auch so eine Sache gewesen sein. Also die haben gesagt, das war ein Ding, deshalb haben sie es das AUG genannt, das schnallst du um. Und damit gehst du ins Lager und das zeigt dir dann sozusagen, wo du hingreifen sollst oder was du machen sollst. Und die haben gemeint, das war halt extra so, dass nur ein AUG dieses, wie ein Terminator hast du gesagt, praktisch ein elektronisches Auge gehabt und das andere war freigelassen, absichtlich, damit es den Echtblick hast für alles, was halt die Elektronik nicht kann. Ne? Und sowas meine ich halt, wer da.
Geht es da nur mir so, oder wenn ich sowas höre, dass Lagerarbeiter nur gesagt bekommen, wo sie hingreifen sollen und so, das hat ja voll sowas von.
Das ist auch
voll der. Er ist nur mehr der Mensch, nur mehr der Droide, der halt die Software ausführt.
Genau.
Software sagt ihm, du greifst jetzt da, reicht es das oberste Regal, nimmst das
nächste. Das sind so primitive Insekten, die kannst du mit so einem Chip schon fernsteuern, und das ist halt die.
Beim Mensch fehlt halt leider noch das Hirninterface.
Also, du kannst ja damit wirklich coole Sachen machen. Du kannst es an einem Flugzeugmotor warten, weil das Ding halt sagt, wo du da hingreifen sollst. Ne?
Es gibt dem Johnny recht.
Also wenn du versuchst, einen Flugzeugmotor zu warten, dann sag mir das bitte mit diesem
Flugzeugmotor. Ja, fliegst, würdest du dann damit fliegen?
Ich nicht, aber ich würde ihn warten. Welchen Kar... Ui, da rufe ich jetzt 10 Punkte, dann gibt es immer so Feedback. Doing, 10 Punkte.
Also ich habe im Laufe meines Lebens einiges an TPM Unterlagen erstellt. Es gibt sehr, sehr viel, was man allein von der Straße durchaus vermitteln kann.
Mhm.
Aber einen Flugzeugmotor zusammenzubauen, das gehört definitiv nicht dazu.
Ja, schlimm wird es dann, wenn man sich überlegt, ist es gerade an oder aus? Oder wenn es sich nicht ändert, irgendwie so war, es
ist super spielt,
dann drehe ich ab und auf einmal setze ich ab und die Realität und die virtuelle Realität ist das Gleiche. Und ich glaube, das ist halt dieses Spiel mit der virtuellen Realität. Nicht umsonst so oft erzählt und so ein starkes und immer wiederkehrendes Thema.
Also als gescheiterter Psychologe möchte ich ja sofort eine App entwerfen, die, wenn du dein Gegenüber anschaust, das wahre Ich zeigt. Sondern etwa so Fotomodel
links kommen oder das Ende der Monster. Gesellschaft.
Das nimmt sie mich nach Horror Show.
Ich will das.
Mit
jedem machen.
Also wie waren die Pinguine in Madagaskar?
Was auf Superstar passiert.
Ja,
das ist. Ha, Gregor, ich wusste immer schon.
So jetzt bist du so schaut es aus, aber dann ist es ja auch nur eine Repräsentation.
Ich bin mir nicht sicher, aber ist es nicht in einer der Black Mirror Folgen, also empfehlenswerte Serie, für die
ja,
so
ja,
kennen, dass man so, wenn man, ich weiß nicht welcher, dass man so quasi oft über den Menschen so virtuell reality-mäßig so einen Callout gesehen hat, wo halt dann dein Facebook-Profil oder was immer halt über dir schwebt und ich sehe deinen letzten Status, deine Bilder und.
War das da, wo sie alle in einem Fitnesscenter herumgehen?
Ja,
oder?
Das war das voll creepy eigentlich. Also,
ja.
Stimmt,
genau, du hast gar nicht mal dich mit jemandem näher unterhalten müssen, sondern hast sofort
alles gewusst. Ja, das hat keine Ahnung.
Ich hatte mal vor, dreiviertel Jahr wird es hier sein, ein Gewinner von so einem Video-Wettbewerb aus Israel waren die, zum eben mit dem Thema Dating mit so einer Art Google Glass.
Glasshole-Dating?
Ja, genau sowas in der Art. Wo die Interessen und so weiter von der Zielperson schon alles eingeblendet waren, nur noch die passenden Antworten eingeblendet waren und so weiter. Und wie er es ins Bett kriegen wollte, dann ist er draufgekommen. Es liegt der Verdacht wohl nahe, dass es auf beiden Seiten so funktioniert hat. Also, dass sie wohl auch so ein Variable gehabt hat.
Aha.
Irgendwie ziemlich scary.
Sie haben sich beide ausgespechelt beim es miteinander tun, oder was?
Nein, jeder hat geschaut, dass er sich in die möglichst beste Position bringt beim Date.
Also nicht ehrlich ist, sondern einfach nur mal versucht,
die Fakten aufzuzählen, die recherchiert wurden.
Klingt für mich voll gesellschaftskonform in dieser Blender- und Leistungs-L- und Ellenbogen-Gesellschaft. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Überhaupt nicht.
Naja, du wolltest
tut das nur eher Selbstdarsteller.
Ja, für so Schauspieler. Ja, aber das war ein sehr interessanter Film. Also wie gesagt, war vor einiger Zeit mal Gewinner. Okay. Ich müsste nachschauen.
War das nicht der Film, den die Künstler erstellt hast? Da hast du doch einen Link mal hingeschickt.
Ich glaube, das schon mal. Das war, glaube ich, nicht so cool. Das war so
ein Film. Ja, so 4-5 Minuten Ding.
Und also, das war eben so fiktiv, so ein bisschen Zukunftstechnik, weil die hatten, glaube ich, so nur Kontaktlinsen so in der Art, was gar nicht Google Glass.
Ich sage ja nur so vom Stil her. Das kann sein, dass das über Kontaktlinsen war, ich weiß nicht genau. Aber ja, das ist doch über Heise und so weiter überall gegangen. Also
genau,
voll ist recht wahrscheinlich, dass du es gesehen hast.
War wirklich gut.
Aber das habe ich wirklich ziemlich scary gefunden.
Aber gleich kurz zum Thema, Stichwort Google Glass. Die haben ja jetzt den Verkauf von der Beta eingestellt an den Kunden.
Jein. Das ist nur teilweise richtig. Die haben einfach nur von der einen Abteilung auf die andere übergeben. Das heißt, die eine Abteilung hat eingestellt und die andere hat eröffnet.
Ach so, weil ich jetzt so aufgefasst, dass das quasi ein Eingeständnis war, das ist nicht angekommen.
Nein. Keinesfalls.
Die haben in der Öffentlichkeit.
Völlig falsch.
Ist er nicht durchwegs positiv angenommen worden?
Da hast du in der falschen Presse gelesen.
Also, okay, da habe ich meine,
also, wie gesagt, die Abteilung, die es bisher gemacht hat, die hat es eingestellt, das ist vollkommen richtig. Nur de facto haben sie es einfach an die andere Abteilung übergeben, die halt jetzt aufmacht damit.
Okay, jetzt hast du
weiter. Im Prinzip ist es fertig entwickelt.
Die Nerds haben sich entrissen gekriegt und jetzt nur die Marketing-Leute.
Genau.
Was die ins Aufdrücken im wahrsten Sinne.
Das die Nerds haben ein super Produkt geschaffen, in Anführungszeichen.
Und jetzt wird erst das Militär und dann die oberen 10.000.
Und jetzt kommt die Marketingabteilung und fährt jedes Produkt, egal was, voll an die Wand, weil dafür sind Marketingabteilungen da.
Wenn man irgendwie so gern probiert hätte, ist schon mal gern auf zu sehen, wie das wirkt, also wie diese Linse vor dem Auge, wie es ausschaut. Hat das jemand von euch mal irgendwo von
einem Messer ausprobiert? Aber ich persönlich denke, dass das eine Wahnsinnsablenkung ist.
Ja, ich würde es niemals draußen tragen, glaube ich. Erstens, allein schon, was mir peinlich war, und zweitens, glaube ich, weil es einfach, ich finde schon, ich selber merke, dass ich unhöflich bin, wenn ich ein Smartphone habe und in Gesellschaft dauernd das Smartphone
schaue. Versuch doch damit mal ins MetaLab zu gehen. Ich meine, ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Hast du mal gesehen, welche MetaLab?
Echt?
Ein Foto habe ich gesehen, auf irgendeinem Meetup, da war ein MetaLab, hat jemand da Google Glass aufgekauft.
Das letzte habe ich gesehen auf der Eurobyte-Konferenz.
Das weiß ich nicht. Ich war nicht live dabei, nur auf irgendeinem Foto mal gesehen von...
Ich kann mich da an Tage erinnern, wo einer völlig austickt ist, nur weil jemand ein Foto von ihm gemacht hat.
Das kann ich nicht
verstehen. Ja, was ich grundsätzlich auch verstehen kann. Ich meine, okay, er hat es ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich ja. Und dass da drin wer mit Google Glass rumrennt und das unbeschadet wieder rausschafft, zumindest dass es die Weiß dann unbeschadet wieder rauskommt.
Da zeigt sich die Problematik dieser Technologie. Ich meine, da regt sich jemand auf, irgendwie, weil er ein Foto gemacht bekommt von einer Einzelprivatperson, der das Google Glass auf hat. Aber die Sicherheitskamera-Problematik und wie oft man am Alltag aufgenommen wird oder so, wo jetzt dann schon so Ideen entstanden sind bei Künstlern wie die Alu-Burka oder so, damit man sich komplett ausblendet von allen Devices, die
Alu-Burka
ist aber Webstandard.
Das ist aber wohl eine Satire auf Alu-Burka am C3 die letzten paar Jahre. Nur mal so als Referenz dazu, schau einfach mal, so ich glaube 28, 29 C3, wie hat das wieder geheißen? Genau, Hacker Jeopardy. Da war immer Alu-Burka dabei. Da war irgendein Typ in kompletter Alu-Burka und der war sogar einigermaßen helle. Also ich denke eher, dass es eine Anspielung auf den war.
Ja, natürlich. Also ob das jetzt satirisch ist oder nicht. Aber ich meine ja nur, dass das Google Glass für das, was für einen Impact es in Realita hat, ein sehr großes Aggressionspotenzial irgendwie vongetreten hat. Und das war interessant. Ich meine, das macht halt Google. Probiert halt 1000 Sachen aus und dann wird mal was, oder das was nichts, aber man sieht halt irgendwie was für gesellschaftliche Sachen. Und es war irgendwie der typische Internetstrohfeuer. Das war irgendwie so ein halbes Jahr lang, war das immer laufend in den Berichterstattungen, mhm, und Updates und das und das und das, und jetzt wieder wird es wieder relativ still irgendwie.
Aber gerade beim Thema Gesichtserkennung, also Aluburger hilft ja gegen die Strahlungen, also gegen die, dass dein Handy nicht im Netz so ist, also, aber mhm, was eben, was du sagst, Gesichtserkennung, da war auch ein Talk. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es heuer war, ob es, ich habe ja so viel geschaut in letzter Zeit, auf
einmal,
da war eben mit der, so wie, also kurzer Hintergrund, wie Gesichtserkennung, wie die Algorithmen funktionieren mit Augen, also der erkennt ja, genau, halt die Augen, so weiter, und so einzelne, und ganz einfache Tricks, wie man die Software eigentlich austrickst, also was, wie es mit leichtem Make-up oder, keine Ahnung, brauchst du einen Punkt auf die Stirn malen, dann sucht die Software sucht einfach noch zwei Dinge, das sind die Augen, dann misst den Abstand und so weiter und so, okay, versucht dich dazu zu ordnen oder dich wiederzuerkennen, ah, ist dieselbe Person, die schon vorgestern da vorbeigegangen ist, und quasi wie man sich gegeben Sachen Algorithmen unsichtbar macht, mit, indem man sie
das Gesicht mit lustig anmalt. Das ist ja witzig, wenn es mal vorgeführt wird, man hat ja keine Ahnung oder so.
Und ich meine, es gibt es ja als Kunstprojekt, wie man das am besten so verzehren kann, dass die Kamera das nicht mehr mitkriegt. Ja. Schaut teilweise sehr genial aus. Ist wirklich praktisch einfachst, ist einfach eine Brille zu verwenden mit sehr dicken Rändern.
Genau, das haben wir im letzten Podcast gemacht.
Das kriegt die Überwachung einfach nicht hin, weil sie sich dann automatisch eben auf das Brillengestell fixiert, und damit die ganzen Wangenknochen und so weiter, die Vermessung nicht mehr funktioniert.
Aber wenn ich das nächste Mal mit demselben Brille vorbeigehe, kann sie trotzdem wieder zuordnen, dass ich derselbe bin mit der Brille, der vorher vorbeigegangen ist, oder? Oder ist es dann, kannst du gar nicht mehr erkennen.
Gut, und die Beweisführung, okay, weil du genau diese Brille gehabt hast.
Also, mit der Brille schon. Also ein bisschen Social Engineering und deine Modelqualitäten ausspielen, gesellschaftlich, und einfach einen Trend setzen, dass man jetzt dickrandige Brillen trägt.
Ja, da sind wir eh schon da, oder? Also brauchen wir jetzt nicht mehr, da brauchen wir das jetzt nicht irgendwie extra
probieren. Aber schau, zum Beispiel, wie es in Asien gar nichts auffällig ist, wenn du mit der mit der Maske gegen Keime rumläufst, ja, laufst du dann später mit speziellen, ja, stimmt, Brillen rum, ja, gegen, damit ich mir nicht meine Identität von der Kamera
kann. Das selber missverstanden wird. Die laufen nicht rum,
das weiß ich nicht.
Also, damit sie sich nicht anstecken, sondern es sind die Erkältung haben oder sonst was, damit sie die anderen nicht anstecken.
Ah, das ist ein, okay, ja, verstehe, ja.
Andere Höflichkeitskultur.
Also ja, das ist bei denen eine völlig andere Kultur. Bei uns, wenn einer mit der Maske rumrennt, da glaubst du, also Gottes Willen, der ist völlig paranoid. Aber das ist eben genau umgekehrt. Weil er sagt, okay, ich bin krank, und dann, es rennt da so viel außen herum, dann schaue ich einfach, dass ich den nicht anstecke.
Ich muss gestehen, das habe ich dann wirklich total falsch verstanden. Aber das ist ja total cool eigentlich. Also so gesellschaftliche Person wirklich, du so viel Respekt gegenüber der Gesellschaft.
Ja, aber das ist bei denen halt normal. Bei uns ist das völlig ein fremder Gedanke.
Bei uns ist eher so, mir ist doch wurscht, wie es den anderen geht, solange es mir...
Hurra, ich habe einen
erwischt. Wenn ich krank bin, dann soll ich auch krank sein. Ja.
Ich kann einflechten in meinen Programmierkursen, lernen die Kinder auch kostenlos Nase putzen. Das ist eine Kulturtechnik, die leider nicht.
Nächster Schritt ist Atemschutzmasken.
Ja, wirklich, es ist derzeit nicht
notwendig. Ich sollte das vielleicht mal auf die Webseite schreiben, das würde wahrscheinlich die...
Ich möchte Eltern meiner Kunden nicht beleidigen, aber es ist leider so, dass ich es jedem Kunden derzeit
beibringen muss. Im Gegenteil, vielleicht schicken sie es da zum Naseputzen lernen rein, und Programmieren machen wir halt nebenbei.
Bin im Schule mit Atem. Ja, vielleicht, ja. Neues Businessmodell. Darf ich langsam überleiten zum schöner Leben Teil?
Ja, ich bitte darum.
Ja, bitte, ich ersuche um eine Replik, eine Rezension des Dr. Katz oder so. Das klingt so nach Psychologie.
Ja, ist es auch. Ist eine Serie, die ist in den 90er Jahren rausgekommen. 1995, und ich bin ja ein bisschen auf Entdeckungsreise nach neuen amerikanischen, also neuen ist gut, wenn es 90er Jahre ist, aber nach amerikanischen Zeichentrickserien. Weil, warum?
Ist Zeichentrick,
gezeichnet. Weil ich ja irgendwann, es gibt so die verschiedenen Schienen, es sind so die Simpsons, sind manche zu lieb, das ist South Park, das ist mir ein bisschen zu viel Gacka-Humor und solche Geschichten, das Archer, das ist mir zu schnell geschnitten und ein bisschen zu nervig geschrien. Ich hätte gerne was Ruhiges. Rick und Morty ist super, ist auch genial, aber auch sehr, sehr schnell irgendwie.
Ja, ja.
Und da habe ich mich auf die Suche begeben nach älteren amerikanischen Zeichentrickserien. Da habe ich eh schon einmal erzählt, The Critic, das ist ein Ableger von den Simpsons. Das haben zwei Leute aus dem Simpsons-Team gemacht, über einen Filmkritiker in New York. Das andere, worauf ich gestoßen bin in den 90er Jahren, ist Dr. Katz, The Professional Therapist, nennt sich das. Handelt über einen Therapeuten, der in New York lebt, also ganz klassisch, eigentlich ein Woody Allen Setup, der zusammen mit seinem übergewichtigen Sohn in seiner Wohnung wohnt Der Sohn bringt nichts weiter, dem ist sehr langweilig, der ruft auch immer die Ordinationshilfe an, irgendwie untertags und so. Und der Dr. Katz behandelt seine Patienten und das Konzept dieser Show ist, diese Patienten bestehen zu 90% aus relativ bekannten amerikanischen Stand-Up-Comedians.
Aha, also man hat dann so Querverweise und so
weiter. Das schon. Und das habe ich ja in den 80er Jahren, wenn so Stand-Up-Comedians in Sitcoms aufgetreten sind, nie kapiert, weil ich einfach diese Stand-Up-Comedian-Szene in Amerika überhaupt nicht gekannt habe. Heutzutage wird das mehr vermittelt, jetzt kennt man schon ein paar. Also so Daily Show, früher der Jon Stewart war auch ein Stand-Up-Comedian oder der Dave Chappelle beispielsweise und man kennt so ein paar Namen. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt oder so oder ein bisschen mehr darüber rausfinden möchte, dann kann man sich diese Serie anschauen, weil da kommen sie irgendwie alle vor. Irgendwie. Also nicht nur Stand-Up-Comedians, auch Schauspieler, also der David Duchovny kommt einmal vor und Californication, der hat sich wieder rausgerissen irgendwie. Und was noch irgendeine, die Wynona Ryder kommt zum Beispiel auch mal vor, also wirklich prominent besetzt. Und abgesehen davon ist es
Wir haben aber nicht mit dem Namen genannt. Also du hast schon intellektuell zu tun, dass du kapierst, wer das jetzt...
Ja, es ist gemischt. Also es ist gemischt. Teilweise sind das Personas, teilweise kommen sie auch rein in die Organisation und fragen die Organisationshilfe gleich. Ja. Sie wissen schon, wer ich bin und so berühmter Comedian oder so. Und die Serie ist prinzipiell, jetzt würde ich mal sagen, sehr geschmäckerisch und nicht zu empfehlen, weil sie ging über 6 Staffeln, sie ist relativ statisch, also die Charaktere entwickeln sich nicht, das sind immer dasselbe Gag-Setup oder so. Aber was es mir als Kind der 90er hat es ein heimiges Gefühl irgendwie vermittelt, weil du hast dieses typische Sitcom-Setup. Also wenn eine Szene zur anderen übergeblendet wird, dann hast du eine Aufnahme, also eine gezeichnete Aufnahme der Stadt und immer die gleiche mit dem gleichen Thema und du hast dann immer die gleichen Gespräche mit dem Sohn und mit der Ordinationshilfe und die Stand-Up-Comedians erzählen halt ihre Witzchen. Amerikanischer Stand-Up-Comedian-Humor, kann man sagen. Und der wechselt halt irgendwie von Schmunzelhumor und ziemlich lustig bis zu, okay, jetzt wieder 10.000. Geschichte von der Schwiegermutter oder so. Was mich aber irgendwie angehalten hat, auch weiter zu fragen, irgendwie, warum hat Woody Allen auf diesen Psychologenschmäh gesetzt? Ich glaube, Komik und Psychologie, das ist natürlich eine dankbare Kombination, weil du erzählst Stand-Up-Comedian erzählt halt über seine Erlebnisse aus der Umgebung gerne. Irgendwie, was kaufe ich ein, mit wem treffe ich mich, welche Familienmitglieder haben mich geärgert oder welche Beziehungsprobleme habe ich und so. Und das funktioniert in dem Rahmen auch.
Das ganze Six Feet Under lebt ja davon, ne? Dass der Mafia-Boss...
Das habe ich nie gesehen, aber ich habe gehört, dass das
soll auch beim Therapisten sein. Also seine Alltagsprobleme beichtet.
Ja, also und insofern, also das Beste an dieser ganzen Show finde ich...
Nicht Six Feet Under, ich verwechsel es
mit... Das mit der Begräbnisfamilie, oder?
Nein, ich habe es verwechselt mit dem Mafia-Typen, dieses...
Da kommt auch die Psychotherapeutin vor, genau. Und was aber für mich jetzt persönlich das Herausstellungsmerkmal dieser Serie ist, sind die Gespräche zwischen dem Sohn und dem Vater. Weil der Vater, also diese Serie, also Dr. Katz, der Macher der Serie heißt Jonathan Katz, und man merkt so seinen persönlichen intellektuellen New Yorker-Ton. Und diese Gespräche zwischen dem Sohn und dem Vater, die sind getragen von so einem warmen, herzlichen Humor und Miteinander, und die witzeln so nett miteinander, dass man sich das dann doch dann auch anschauen kann und gefühltermaßen irgendwie so ein bisschen mitbekommt, was in dieser ganzen Comedian-Szene damals los ist und wer auch aller erfolgreich geworden ist. Also da gibt es ja einige Namen, die jetzt noch sehr bekannt sind. Also zum Beispiel auch die Sarah Silverman hat
mitgespielt. Ah, okay. Genau.
Und der zweite Teil, das mache ich jetzt noch kürzer als den Dr. Katz. Das ist eine Serie, die auf Fox jetzt angelaufen ist, nicht jetzt, sondern 2011. Gibt es jetzt in der 4. Staffel, nennt sich Bob's Burger. Bob's Burger. Und handelt über eine amerikanische Familie, ein Familienunternehmen, wo sie Burger braten.
Okay.
Der Vater, witzigerweise, das hat mich die ersten 5 Folgen wahnsinnig irritiert, ist derselbe Sprecher wie vom Archer, also von der Zeichentrickserie, ist dasselbe. Und ich finde, das ist eine charmante Mischung. Es ist ein bisschen wie die Simpsons, weil Familie-Serie, aber ein bisschen frecher wie die
aber
Simpsons.
Aber das ist kein Zeichentrick, das ist
doch.
Echt auch Zeichentrick.
Auch Zeichentrick, okay, genau. Ja. Also alles Zeichentrick. Aber nicht so... weiß nicht, sarkastisch, negativ wie manche anderen Serien oder so überzogen wie American Dad. Also wer einen schönen 20 Minuten möchte, wo man lachen kann, der auch ein bisschen mehr bietet und so, genau, dann sollte man sich Bob's Burger mal anschauen, hat auch einmal ein bisschen
einen neuen... Was passiert, also die braten Burger und haben lustige Kunden oder lustige Familienprobleme? Oder?
Also Bob's Burger, da machen, wie gesagt, der Archer Synchronstimme und die haben 3 Kinder. Der Älteste, der hat ein Hobby, dass er alles aufnimmt und als Sample gleich wiedergibt und damit alle nervt. Er hat eine kleine Schwester, die wird gespielt. Ideal für Podcaster. Genau, eine ganz kleine Schwester, die ist, die ist ganz weird, die vertritt so diesen Sarah Silverman-Humor irgendwie. Die beschuldigt alle Leute oder macht irgendwie so ganz arge Dinge. Und eine sehr komplex behaftete mittlere Tochter. Und eine Frau, und das ist Familien, es zeigt dann halt irgendwie, du hast halt so Fälle, ganz klassisch Familie, die Schwiegermutter kommt zu Besuch und der Vater zieht sich zurück in die Zwischenwände des Hauses, eh so ein bisschen klassisch und möchte nicht mehr aus diesen Zwischenwänden rauskommen, solange die Schwiegermutter da ist und tut so, als wäre er steckend geblieben.
Klingt wie der Herr Rittmann von Nicht lustig.
Also
wirklich auch bei irgendwie bei den Simpsons auf.
Ja, es hat so, ich meine, das mit den Zwischenwänden ist kein neues Thema, also bei der schrecklich netten Familie wird das geheißen, die El Bundys oder so, die Bundys, wie sie es geheißen haben. Da gab es auch eine Folge, wo der
Alien auch Zwischenwort war?
Ja, richtig. Aha. Nein, nicht der L selbst, sondern sein Freund, der Bob Loon, wie hat er geheißen? Bob oder so, einer seiner No-Man-Angehörigen ist mal in der Zwischenwand hängen geblieben. Auf jeden Fall, solche Stories werden erzählt. Man kann sich's anschauen. Mhm. Es ist gut konsumierbares Futter. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie einen tollen Wert hat oder so, aber für einen flotten 20 Minuten für einen flottigen kann man das schon anschauen. Das war's mit Schöner Leben und mir. Ich glaube, das Spiel hat sich
ja so ganz spontan, wenn wir gerade schon wieder bei Filmen sind, fällt mir mal wieder was Außergewöhnliches ein. Stalker 1979, russische Produktion.
Sehr schön.
Ja. Ich weiß nicht, ob den wer kennt.
Ja, wir haben ihn schon besprochen in einer älteren Folge, aber das ist ja,
Jahre her. Ich glaube, du musst mindestens 7 Mal anschauen, um ihn halbwegs zu verstehen.
Halbwegs verstehen ist schon verloren. Man kann ihn, glaube ich, fast gar nicht verstehen. Aber er ist trotzdem eine gute Erfahrung zum Schauen.
Also, so ganz blicke ich immer noch nicht durch. Also, ein paar Mal habe ich ihn schon gesehen. Aber jemand, der sich mit Filmen ganz gut stellen will, die nicht Mainstream sind, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben.
Ja. Sollte man vielleicht aber anfangen, wenn man mit Tarkovsky zum Schauen beginnt, mit Solaris.
Das ist vom selben?
Naja, es gibt zwei Solaris, es gibt den neueren.
Naja, gut, den haben wir nicht.